Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 39. Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Kradochel.
Und produziert wird der Podcast nach wie vor von Pascal Riedel. So, ich fange direkt mal an, Jan, und lass dich nicht sofort zu Wort kommen. Wir müssen uns für mehrere Sachen entschuldigen. Zum einen für die einwöchige Verspätung. Zum anderen für die Soundqualität. Und auch noch für meine Stimme, die der Soundqualität zugrunde liegt. Ich muss ein bisschen ausholen. Wir sind ja nach wie vor auf Reisen unterwegs, also ich und meine Frau. Wir waren in den letzten Wochen in irgendwelchen kanadischen Nationalparks unterwegs. Und das war hier teilweise wirklich ganz, ganz, ganz düster mit dem Internet. Also wirklich so krass, dass ich teilweise zwei Monate, hätte ich fast gesagt, das wäre übertrieben, 2 Tage lang so gar keinen Kontakt zur Außenwelt hatte. Nicht nur über WLAN, sondern auch über mobile Daten. Das kennt man ja wirklich nicht so sehr von zu Hause, sag ich jetzt mal. Also war ein bisschen erzwungenermaßen Digital Detox. Jetzt sind wir ein bisschen, also auf dem Weg aus den Rockies raus. Hier ist gutes WLAN. Gleichzeitig, wie gesagt, bin ich aber noch auf Reisen, habe mein Mikro nicht mit. Von daher, die Aufnahme ist jetzt mit AirPods. Soundqualität ist zumindest auf meiner Seite wahrscheinlich nicht so gut wie sonst. Und ich bin erkältet. Also wenn ich einfach beschissen klinge in dieser Folge, müsst ihr alle durch. Ich lasse einfach Jan mehr reden. Aber Jan, bei dir war ja auch nicht einfach, habe ich gehört.
Ja, ich habe ja in dem Reel, den wir gepostet haben, schon gesagt, dass ich eigentlich gedacht hätte, ich werde die Internetprobleme haben, aber meine Verbindung war optimal. Ich bin tatsächlich für eine Woche in Kiew gelandet, also in der wunderschönen Stadt in Richtung Osten, die normalerweise wirklich eine Reise wert ist, und das meine ich völlig ernst, ist eine richtig coole Stadt, also extrem jung und innovativ und an jeder Ecke ein Café und alle sind wahnsinnig umtriebig, aber wie wir wissen, seit 4 Jahren, klingelt es ab und zu, wenn irgendein Alarm angeht, weil sich die Russen überlegt haben, dass sie Bomben auf die Stadt schmeißen wollen. Ich hatte so ein bisschen das Glück, dass ich in der Woche da war, wo auch jetzt in dieser Hochphase ein bisschen weniger los war. Und es war aber schon natürlich ein skurriles Erlebnis. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Terrortourismus, der mir irgendwie Spaß macht grundsätzlich, sondern Hintergrund ist, dass meine Frau dort ein Filmprojekt hat und ich wollte sie da diese 3-4 Wochen nicht alleine lassen. Deshalb dachte ich, wenn wir untergehen, dann gehen wir gemeinsam unter. Hab eine Woche dort verbracht und also es ist ein total skurriles Erlebnis, das man sich auch freiwillig nicht unbedingt geben muss, weil man kommt da jetzt auch nicht irgendwie mit dem Flieger hin, sondern es ist eine Reise, als würde man auf die andere Seite der Welt irgendwie hinkommen müssen. Also von wo bin ich eigentlich hin? Ich glaube, ich war in Prag sogar und musste dann aber mit dem Zug einmal quer nach Polen und dann nochmal umsteigen und dann Nachtzug und dann irgendwie kommst du in Kiew an. Auf dem Weg zurück war, glaube ich, auch Zug nach Polen, dann nach Warschau, dann Flieger von Warschau, weil da natürlich nichts hinfliegen kann. Und ja, also irgendwie ist es beeindruckend, wie normal das Leben dort abläuft und wie sich alle an diesen wahnsinnigen Zustand gewöhnt haben, weil mittlerweile, wenn irgendein Alarm kommt und du hast ja so deine App auf dem Handy, wo du genau weißt, im Grunde, was für Geschosse sich im Grunde gerade nähern. Also ist total, total abstrus. Also du siehst da irgendwie in dieser Region, ob das jetzt einfache Drohnen sind oder ob es diese schnellen Drohnen sind oder ob es Ballistic Missiles, also die echten Raketen sind. Je nachdem ist natürlich eine andere Gefährdung. Und mittlerweile, ja, also ich bin öfters nachts aufgewacht wegen Mücken und weil meine Frau ab und zu schnarcht, zunächst zumindest. Das hat sich dann in den letzten 2 Tagen dann nochmal beruhigt, weil dann die Amis zu Besuch waren und dann groß verhandelt wurde und Putin gesagt hat, so, ich lass mal für 3 Tage. Und als ich dann am letzten Tag, jetzt am Montag, mich schon Richtung Bahnhof verabschiedet habe, ging schon wieder das Handy an mit, da kommt was. Also es ist extrem traurig und es ist auch extrem beeindruckend, wenn man da ist, zu sehen, wie die Leute damit eigentlich umgehen und sich daran auch irgendwie gewöhnt haben und trotzdem irgendwie dieses echte Leben irgendwie weiterführen und dieses echte Leben aber auch weiterentwickeln. Es ist jetzt nicht einfach nur so ein Überleben, sondern da entsteht extrem viel. Ich glaube, das kriegen wir auch regelmäßig aus diesen ganzen Geschichten mit. Da geht es jetzt nicht um Verteidigung, Waffen, sondern überhaupt, wie viele neue Projekte irgendwie aus der Ukraine herkommen. Und ist schon speziell. Also War gut jetzt, kann auch aufhören, muss ich, nicht mehr, muss ich mir noch nicht mal noch mal geben, aber ist ist eine Erfahrung.
Das ist ja krass, also da muss ich trotzdem noch ein, zwei Mal nachfragen, auch wenn wir ja eigentlich kein Podcast sind, der sich mit solchen Themen groß auseinandersetzt. Weil, also du hast genau das beschrieben, was ich so super schwierig nachvollziehbar finde. Weil wenn man einfach nur seine Tagesschau-App aufmacht oder sowas, also ich lese hier bestimmt jeden zweiten Morgen, versuche ich mich nicht so komplett von der Weltgeschichte zu distanzieren so. Und es ist ja wirklich jeden zweiten Tag irgendwie was drin. Also mindestens, dass irgendwie gerade wieder irgendwas in Kiew oder woanders in der Ukraine los war. Und gleichzeitig, wie du schon sagtest, das ist jetzt ja ein völliger Dauerzustand. Also es geht jetzt ja über Jahre und Kiew ist jetzt ja nicht eine verlassene Stadt oder sowas. Die Leute sind ja nicht alle weggezogen oder sowas. Wie funktioniert das denn in der Realität? Also wenn du eine Benachrichtigung bekommst, verkriechen sich dann alle kurz in ihre Bunker für eine halbe Stunde, bis das vorbei ist? Also jetzt, also habe ich jetzt ein bisschen flapsig ausgerückt, aber es ist eine ernst gemeinte Frage. Oder ist es einfach so, dass dann so gesagt wird, ja, nö, man weiß ungefähr, wo das hingeht, ich bin gerade in einem anderen Stadtviertel, passt schon? Oder also, wie läuft das?
Genau, genau so. Also dein Handy brummt und dann nimmst du schon mal an, ah, guck mal, jetzt wird's losgehen und plötzlich geht der Alarm an in der ganzen Stadt. Und dann wissen die Leute, aha, okay, es kommt jetzt was. Dann gibt's eine Telegram-Gruppe, da schaust du rein, da wird gerade im Grunde kommentiert, welche Stadtviertel angesteuert werden. Und wenn das jetzt nicht unbedingt ein ballistisches Geschoss ist, was auf dein Stadtteil gerichtet ist, dann ist es halt so. Dann gehst du halt weiter einkaufen. Geht das Leben ganz normal weiter. Und dieses sich im Bunker verstecken, das ist im Grunde gerade, glaube ich, gar nicht mehr so präsent. Also das passiert wirklich sehr selten. Meistens dann, wenn irgendwas tatsächlich auf die Stadt eingeprasselt ist. Die Sache ist auch die, jetzt um Himmels Willen, das soll überhaupt keine Verteidigung sein, ne? Aber was man mitbekommt, ist, dass die Russen versuchen natürlich wahrscheinlich auch aus überwiegend PR-Gründen natürlich jetzt nicht unbedingt Wohngebiete direkt anzusteuern. Also diese Raketen werden meistens an irgendwelche strategischen Ziele gerichtet. Lass es irgendwelche Munitionslager sein oder irgendwelche Geheimdienstzellen. Und die Abwehr der Ukrainer, die ist natürlich ziemlich sophisticated und die fangen das dann gut ab, schießen die Dinger ab, aber ab und zu redet es dann halt Schrott runter und wenn der dann irgendwo abstürzt, dann verursacht das natürlich nochmal zusätzlichen Schaden. Und mit Ausnahme dessen knallt tatsächlich jetzt nicht jeden Tag irgendwas auf die Stadt ein. Aber es ist so, dass du natürlich schon auf dem Handy dann immer alarmiert wirst, jetzt passiert was. Und es ist halt natürlich eine Daueranspannung. Ne? Also es passiert, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7 Mal am Tag, dass dein Handy halt klingelt und sagt, so, jetzt ist es wieder soweit. Und dann guckst du halt in die Gruppe und siehst, ja, gut, fein, ist jetzt nicht so dringend, ich arbeite jetzt einfach mal weiter. Also so ist es halt so eine Gewöhnung und dadurch, dass es jetzt halt noch nicht so total eskaliert, dass jetzt irgendwie Bomben wirklich jeden Tag auf die Stadt einfallen, sondern meistens irgendwie eher peripher oder dadurch, dass sie abgeschossen werden, ist es halt nicht so. Irgendwann saß ich auf dem Bett und gerade war kein Alarm und ich gucke so aus dem Fenster tagsüber und sehe so in der Entfernung so ein bisschen Feuerwerk und da habe ich meine Frau angeguckt und gesagt, du sag mal, ich sehe da, ist das ein Feuerwerk da drüben? Und sie muss sagen, ja, ich glaube, mittlerweile hier werden nicht viele Feuerwerke gezündet. Und dann plötzlich fängt natürlich auch das Handy an zu brummen. Dann sagt er, ah, okay, gut, dann war das Feuerwerk schneller als die App. Und plötzlich geht wieder der Alarm an. Und in der Entfernung waren im Grunde nur so diese, gibt's so Streugeschosse, die im Grunde so um diese Drohnen herumgeschossen werden, um sie halt so ein bisschen besser zu identifizieren und abzuknallen. Aber man am Anfang denkt man sich, wie verrückt ist das denn? Und irgendwie tatsächlich nach 2, 3 Tagen klingelst draußen, dann bleibst du halt im Café und arbeitest halt weiter an deiner Präsi. Also das ist, ich muss sagen, das Verrückteste, was dann irgendwann passiert ist, war, dass ich auf einer Straße vorbeispaziere und plötzlich steht da so ein Typ in so einem Camper-Trikot. Und ich gehe an ihm vorbei und denke mir, ja, guck mal, das ist interessant, dass man so Ukraine auch so weiße Camper-Trikots und auf dem Rücken steht TV Lilienthal. Und ich meinte, Ali, stopp, Entschuldigung, aber kannst du den Herrn bitte fragen, wo er dieses Trikot her hat? Und sie meinte, hä, warum? Und sagt, na, dieser Ukrainer hier in der Innenstadt von Kiew trägt ein TV Lilienthal-Trikot und ich muss wissen, warum er dieses TV Lilienthal trägt. Und dann ist sie halt zu ihm hin und meinte halt total, sie selbst total verwirrt, fragte ihn, der dann total verwirrt war, warum er dieses Lilienthal-Trikot hat. Er meinte, ja, weiß ich nicht, habe ich hier irgendwo auf dem Secondhand-Markt gekauft. Also, so. Also war wahrscheinlich irgendwann mal so eine Spende von den Handballern, die irgendwo in die Weltgeschichte geschickt wurde. Es ist halt in Kiew angekommen. Glaube ich, war aber bei den Handballern. Ich glaube nicht, dass die Floorballer mal Camper getragen haben. Fand ich aber lustig. Dachte ich, muss ich auf jeden Fall im Podcast erzählen. So.
Ja gut, dann haben wir auch erfolgreich die Brücke geschlagen. Okay. Guti, wir haben heute wieder einiges für euch vorbereitet an News. Es gibt ein bisschen was zu neuen Trainerkursen von Floorball Deutschland. Es gibt noch ein bisschen was zu den Regeländerungen und so weiter, die zur nächsten Saison anstehen. Es gibt was zum anhaltenden und immer weiter um sich greifenden, kann man glaube ich sagen, personellen Umbruch von Floorball Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob da nächste Saison überhaupt noch jemand beschäftigt ist, der diese Saison, letzte Saison da war, aber kommen wir gleich zu. Es gibt ein bisschen was zum Europacup und zum Champions Cup. Und dann sprechen wir heute einmal unsere Saisonprognose durch und werden euch ein wenig mehr oder weniger en detail vorhersagen, wo denn welches Team am Ende der Saison landen wird. Und großes Highlight, insbesondere ja, Jan hat groß. Sich ja. tief in die Annalen der Floorball-Geschichte vergraben. Wir haben es ja letzte Saison schon angeteasert, letzte Folge. Wir hatten eigentlich vor, so ein bisschen über neue Technologien zu sprechen und was die verschiedenen Marken so rausgebracht haben, Neues. Und unser Fazit war, glaube ich, so ein bisschen, ja, so viel ist es jetzt nicht. Und stattdessen sprechen wir einfach über den ganzen Bullshit, den es auf dem Floorball-Markt mal gegeben hat. Also darauf könnt ihr gespannt sein. Viel Spaß mit der Folge. So, und wir gehen rein in die News mit einer kleinen Ankündigung von Floorball Deutschland. Und zwar haben wir in der vorletzten Folge, weiß ich gar nicht mehr genau, Jan, schon einmal über dieses ganze Thema Trainerkurse und so weiter und so fort gesprochen und ich gehe davon aus, dass Floorball Deutschland nicht auf uns gehört hat, sondern dass sie schon vorher was geplant haben, aber man weiß es nicht genau. Es wird im November 2 neue Online-Trainerkurse geben, veranstaltet von Floorball Deutschland, die tatsächlich mal ein bisschen umfangreicher sind. Also ich will da jetzt gar nicht es gibt ja häufig diese Trainerakademie-Seminare, die mal einen Abend abdecken. Ich will die jetzt gar nicht schlecht machen, aber das ist ja immer so, man klickt sich da rein, hört sich das 2 Stunden an, danach ist man eigentlich durch damit. Und das wird jetzt wohl tatsächlich mal deutlich fundierter, sag ich mal. Es wird einen Kurs geben zur Trainingsgestaltung, der wird 20 Lerneinheiten umfassen, also tatsächlich relativ lang. Und es gibt einen zweiten zum Torhüter-Training, auch im November, mit 15 Lerneinheiten. Also beides relativ dicke Dinger, kann man auch nutzen, um seine C-Lizenz zu verlängern. Und sie sind nicht wahnsinnig teuer. Ich glaube, beide so 50, 60, 70 Euro oder sowas in der Richtung. Ist groß beworben auf der Startseite von floorball.de. Also ist eine von den letzten 3 News. Könnt ihr euch mal reinklicken. Aber finde ich sehr, sehr cool, dass es gemacht wird. Wir hatten ja so ein bisschen kritisiert, dass es mehr, ich sag mal, schwellenlose Angebote geben müsste für Trainer, wo man jetzt nicht irgendwie explizit nach Naumburg fahren muss für eine Woche oder sowas, um ein bisschen was mitzunehmen. Aber wir haben auch kritisiert, dass das Interesse in Floorball Deutschland, sich fortzubilden, was Trainer und Trainerinnen angeht, scheinbar in letzter Zeit nicht so wahnsinnig groß ausgeprägt zu sein scheint. Also, liebe Community, wir haben hier eine Chance, es besser zu machen, wenn ihr irgendwie im Trainerbusiness unterwegs seid, ob jetzt mehr oder weniger ambitioniert. Ich glaube, das sind beides Themen, an denen man sich gut ein bisschen orientieren kann. Gerade Torhüter-Training finde ich persönlich super spannend, weil da, glaube ich, fast alle Trainer noch Defizite haben und es immer ganz gut tun würde, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt und nicht einfach nur sagt, so, die Torhüter sind halt die Torhüter, die machen schon ihren eigenen Scheiß, nachdem wir sie eingeschossen haben, das passt dann schon. Gut, und zweites Thema. Wir haben da in den letzten Monaten schon immer wieder mal drüber gesprochen, es gibt zur nächsten Saison ja ein paar Änderungen. Gibt ein paar neue Regeln, gibt ein paar Dinge, die sich im Floorball Deutschland Spielbetrieb ändern und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber die Vorbereitungsturniere sind jetzt ja größtenteils gespielt, beziehungsweise nicht nur größtenteils, die Saison fängt jetzt am Wochenende an, von daher sind alle durch. Gab ja ein paar Regeländerungen, über die mehr und über die weniger diskutiert wurde. Die scheinen auch alle mal einen größeren oder einen kleineren Impact zu haben, also zum Beispiel über diese Regel haben wir auch schon diskutiert, ob jetzt die Spieler beim Spiel an der Bank stehen dürfen oder sitzen müssen oder was auch immer. Das wird ja am Ende eine Geschichte sein. Ne? Also es wird ja keine großen Änderungen geben. Entweder wird es akzeptiert und alle finden es okay oder es finden alle scheiße, ist auch egal, aber es ändert nicht viel an dem Spiel. Was so ein bisschen versteckt war in den Regeln, war diese Geschichte, dass die Haltenregel wohl überarbeitet wurde. Und da haben wir auch im Podcast nicht so viel drüber gesprochen, weil das für mich so ein bisschen war, naja, das eine ist jetzt, was da drin steht, aber das andere ist halt, wie es umgesetzt wird. Und da scheint sich möglicherweise ziemlich viel zu ändern zur nächsten Saison. Also der Hintergrund war immer, dass das Halten-Foul so ein bisschen das problematischste Foul war im Floorball-Spiel, weil es A, super schwer zu sehen ist und es B, ganz, ganz viele verschiedene Arten gibt, wie du halten kannst. Und das muss man jetzt ein bisschen differenzieren, weil ich glaube, dass das in unteren Ligen tatsächlich keine große Rolle spielt. Da ist nach wie vor so Stockschlag oder wenn dann mal ein Körperfoul das große Ding, also der klassische überharte Körpereinsatz. Und halten wird da eigentlich nicht so viel gemacht und wenn dann super offensichtlich, also Trikot ziehen oder so. Aber je höher du kommst in den Ligen, desto mehr sophisticated, kann man sagen, wird tatsächlich diese ganze Halten-Geschichte eingewechselt. Also das weißt du wahrscheinlich besser als ich, Jan. Ich habe nie auf dem Niveau gespielt, aber was ich da teilweise in der ersten Liga sehe, wie die Leute sich gegenseitig in der Ecke festhalten und sowas und dann auch beide gegenseitig sich festhalten mit der Hand, die nicht am Stock ist und wie versteckt die das machen, das ist teilweise schon krass. Und ja, da, wie gesagt, ich kann da noch keine Vorhersagen treffen, aber teilweise war es bei den Vorbereitungsturnieren so, dass mehr oder weniger alles abgepfiffen wurde, wo irgendwie die zweite Hand im Spiel war. Und dass sich das Spiel fast schon so ein bisschen verschoben hat Richtung Vorteil bei den Verteidigern in den Ecken und sowas in der Richtung, weil du kannst eigentlich machen, was auch immer du willst, um deinen Gegner festzuhalten und nicht aus der Ecke rauskommen zu lassen, hin Richtung Vorteil komplett bei den Angreifern, weil wenn du das Problem nicht mit dem Stock löst, sondern irgendwie versuchst, die zweite Hand zur Kontrolle zu nehmen, wird abgepfiffen und es ist halt Freischlag für den Angreifer. Das wird sicherlich ganz viel davon abhängen, wie die Schiedsrichter das am Ende umsetzen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass uns da noch in der Hinsicht eine spannende Saison bevorsteht.
Ich muss auch dazu sagen, dass diese Sache sehr, sehr schwer zu pfeifen ist. Im Moment, wo du halt nicht mehr greifen und so drücken unterscheidest, ne? Weil, also, wenn du im Zweikampf bist und du hast einen Gegner, mit dem du dich in der Ecke irgendwie anfängst zu kappeln und ihr klingt euch so gegenseitig ein und irgendwie sind Arm gegen Arm oder ihr lauft und du versuchst im Grunde deinen Gegner so ein bisschen mit dem Arm wegzudrücken. Ich finde, das sind Sachen, das würde dich so einschränken, wenn du das gar nicht machen darfst. Das ist praktisch, glaube ich, auch sehr, sehr schwer zu pfeifen. Das Wichtigste ist einfach, dass dieses Gegreife und dieses Halten, dieses Festhalten einfach verschwindet, weil das ist etwas, das schränkt im Grunde auch die Bewegungsmöglichkeiten des Gegners und auch die Technik des Gegners am meisten ein. Und wenn man sich darauf konzentriert, dann wäre das ein Riesenschritt nach vorne und es würde auch erstmal vollkommen ausreichen. Also zumindest wäre das so mein Bauchgefühl.
Ja, sehe ich auch so. Das Zusätzliche, was es erschwert, ist ja, dass teilweise super, super schwierig zu unterscheiden ist, wer hält denn eigentlich gerade, ne? Also wer begeht eigentlich gerade das Foul? Es gibt ja so 2-3 Mal pro Saison sieht man das, diese klassische Situation, wo irgendwie, wenn es korrekt gepfiffen wird, wo irgendwie ein Spieler fällt, der andere Spieler gefühlt im Fallen noch in ihn reinrennt und auf ihn drauf landet. Und dann kriegt aber der Spieler, der zuerst gefallen ist, die 2-Minuten-Strafe. Das ist dann nämlich immer dieses klassische Ding, dass der irgendwie zu Fall kommt, sich aber so in den Arm verhakt und den so festgehalten hat, dass er ihn einfach mit runterzieht. Und das sieht dann immer aus, als würde der Spieler, der quasi oben drauf landet, ein brutales Foul begehen. Aber der hat eigentlich gar nichts gemacht, der ist halt nur festgehalten worden. Also das ist teilweise super, super schwierig zu sehen. Wie gesagt, schauen wir mal, was da kommt. Ansonsten gibt es auch so ein paar Änderungen, wie die Playoffs laufen zum Beispiel. Also jetzt nicht Best of 5, Best of 3 oder so, das bleibt alles. Aber zum Beispiel haben wir in der nächsten Saison zum ersten Mal diese Gegnerwahl. Also dass du eben nicht mehr sagst, der erste spielt gegen 8, der zweite gegen 7, sondern es ist wie in Schweden. Und ich glaube, in allen großen Ligen ist es mittlerweile so, dass quasi der erste, wer auch immer, Chemnitz, wenn sie als erster durch die Saison gehen, danach sagen kann, so, wir haben keine Lust zu spielen gegen, was weiß ich, Holzbüttgen auf Platz 8, weil das ist einmal eine Fahrt durch die komplette Republik, sondern wir spielen gegen Dresden auf Platz 8. Das ist direkt gegen Dresden auf Platz 6 oder sowas. Die sind zwar ein stärkerer Gegner, aber die liegen direkt neben uns, da sparen wir uns eine weite Fahrt. Oder du hast irgendwie in der regulären Saison 2 Spiele verloren gegen den 8-Platzierten und weißt selber nicht warum und spielst stattdessen wieder gegen den 7. oder sowas. Also ab nächster Saison kannst du dir aussuchen, gegen wen du in den Playoffs antrittst.
Frage. Und zwar hattet ihr mit Schenefeld, weil ich hatte sowas mal, aber hattet ihr mit Schenefeld mal so Gegner, die über Jahre hinweg, obwohl sie deutlich besser waren, es immer schwer mit euch hatten, oder andersrum, obwohl sie eigentlich für euch einfacher schlagbar gewesen sein sollten, waren sie trotzdem immer so ein Gegner, der einfach nie funktioniert hat?
Oh, das weiß ich gar nicht. Das ist auch ein bisschen schwer zu sagen. Also ich war ja 3 Jahre bei Schenefeld, aber es waren ja nur 2 Jahre erste Liga. Zwischendurch war es ja mal kurz 2. Liga. Und ich habe nicht genug Spiele gemacht, glaube ich, um dass sich da so eine Historie etabliert hat. Aber es gibt schon so witzige Konstellationen manchmal, weil, da müsste man jetzt nochmal kurz in die Annalen einsteigen, aber ich glaube, die letzten 6, 7 Spiele der regulären Saison gegen Dresden sind alle in die Overtime gegangen. Wirklich ausnahmslos. Das sind immer Overtime-Spiele gewesen. Und es war auch egal, welche Konstellation zugrunde lag. Zum Beispiel hatten wir in meiner letzten Saison ein Auswärtsspiel in Dresden, Und ich glaube, wir lagen irgendwie 6-0 hinten und 7-1 oder sowas, glaube ich, zu Mitte des Spiels. Und es ist trotzdem noch in die Overtime gegangen. Also es war wirklich eng umkämpftes Spiel, eindeutiges Spiel, völlig egal, es geht immer in die Overtime. Fun Fact, Schenefeld startet die Saison gegen Dresden. Also wer eine Overtime sehen möchte, kann sich da vielleicht direkt mal das markieren. Aber sonst fällt mir nicht so super viel ein. Aber du hattest bestimmt welche, Jan, wenn du so fragst.
Wir hatten das immer so phasenweise. Ich kann mich erinnern, in meinen ersten Jahren war das Bremen. Gegen Bremen konnten wir, ich wollte sagen, konnten wir nicht verlieren. Wir haben sicher auch ein, zwei Spiele verloren. Aber es waren so Spiele, ich konnte mich dann in die Ecke des Spielfeldes einfach so hinlegen. Und es war klar, dass in den letzten 5 Sekunden des Spiels der Ball mich anschießt und von meinem Rücken irgendwie in den Slot des Gegners kommt und ein Tor fällt. Also das war einfach, du wusstest, das wird immer klappen. Aber das waren so ausgeglichene Spiele. Ich weiß, wir hatten gerne zum Beispiel gegen Leipzig. Leipzig hatte so viele Jahre, wo sie eindeutig besser waren als wir, haben dann am Ende vielleicht auch einen Titel geholt und wir haben dann gegen den Abstieg gespielt, geschenkt. Aber trotzdem lief es gegen die und auch wenn sie sich die Spieler neu eingeteilt haben, also neue Spieler reinkamen, war das irgendwie trotzdem gut zu spielender Gegner. Und dann wiederum hattest du so Kandidaten. Ich überlege jetzt gerade, ob es da jemanden gab, der so langfristig schwierig war. Ich glaube, Venny Grode hatte so Phasen, wo wir dachten, ach Junge, komm, jetzt sind wir doch besser dran, warum ist es so schwer? Was wir nie konnten, war, das klingt jetzt zwar so plump, weil das hatten alle so, aber Weißenfels hatte natürlich immer so Phasen, wo jede Mannschaft mal durfte, ja. Und wir durften nie mit Berlin. Also es war einfach, auch wenn du mal so einen Flow hattest, wo du dachtest, okay, Weißenfels hat jetzt 3-mal einen Punkt liegen lassen und wir haben jetzt alle weggeschossen, 3-9 verloren, absolut chancenlos, ja. Es gab irgendwie ein Jahr, da hatten wir mal Zugriff. Aber sonst gar nicht. Aber diese Kombination, dass du so Gegner hast, wo du weißt, okay, dieses Jahr, ey, wir fliegen und die kommen, die wissen nicht mal, wie sie aus der Halle rauskommen und trotzdem verlierst du gegen sie einfach beide Spiele. Also es ist einfach für immer und ewig, als wäre irgendwie deren Halle auf dem Indianerfriedhof gebaut und du kommst da einfach nie raus. Naja. Ja. Egal, also ich wollte nur einwerfen, weil das ist ja der Grund, warum du dann ja. in so einem Playoff-Modus, die dann halt vielleicht irgendeinen Gegner eben suchst, der vielleicht in der Tabelle her woanders ist, weil du weißt, ja, gegen die wissen wir das, wir sind halt irgendwie extrem konterstark, die laufen sich halt immer fest und deshalb läuft es einfach viel, viel besser, wenn wir gegen sie spielen.
Ja, jetzt, wo wir drüber sprechen, fällt mir doch noch was ein, und zwar, weil du Weißenfels gesagt hast. Wir hatten auch immer das Gefühl, dass unsere Spiele gegen Weißenfels eigentlich teilweise ganz okay waren. Also wir haben nur einmal gewonnen, so immerhin, aber viele Spiele waren halt zumindest so, dass wir das Gefühl hatten, oh, das wäre eng und da wäre mehr drin gewesen oder so. Was nie funktioniert hat, war gegen MFPC spielen. Die haben uns immer weggeschossen und ich weiß gar nicht warum. Also es war auch egal, was wir vorher besprochen haben. So, es war egal, wie lange wir drüber sprechen, dass Marc Olibote auf der helbrechten Position spielen wird und uns Dinger per Slapshot in den Winkel jagen. Und wir haben da irgendwie, glaube ich, 10 Minuten drüber geredet, wie wir das verteidigen wollen. Er hat es halt trotzdem gemacht. Das war also okay. Ach ja, was soll's. Naja, also wie gesagt, das ist eine kleine Änderung. Und jetzt verstehe ich so 2-3 Sachen nicht, muss ich sagen. Und zwar hätte das eigentlich auch der Plan sein sollen mit dieser Gegnerwahl für die Playdowns. Also, dass du auch, wenn du Platz 9 einwanderst, kannst du dir quasi überlegen, ob du gegen 11 oder 12 spielst. Das wurde jetzt aber scheinbar gekippt vom Bundesligarat. Also, die haben jetzt wohl gesagt, nee, in den Playdowns machen wir das nicht mit der Gegnerwahl. Und das ist jetzt ein bisschen gefährliches Halbwissen. Ich habe das nur überflogen, was da quasi angekündigt wurde und auch mit niemandem noch gesprochen. Aber da verstehe ich ehrlich gesagt nicht, warum. Und finde es auch ein bisschen nervig, weil dadurch haben wir wieder so eine Spaltung, wo man quasi sagen muss, in den Playoffs ist das System so, aber in den Playdowns ist das System wieder anders. Also, weiß nicht, ich finde, wenn man, und es ist halt eine coole Story, ich finde, es schadet keinem. Also ich finde, wenn man das irgendwie eingeführt hätte, hätte man es quasi flächendeckend, wenn man so will, es ist ja nur noch Playoffs zusätzlich, hätte man es einführen können. Weiß ich nicht so ganz, warum das nicht gemacht hätte. Vor allem hätte es ja keinen riesigen Unterschied gemacht. Also du kannst dich entscheiden zwischen Gegner A und Gegner B, so, das ist ja die ganze Auswahl. Naja, keine Ahnung, was der Hintergrund ist.
Genau, und dann gibt's noch eine neue Regelung, und zwar sollen die Kommentierung der Livestreams, die eigentlich in so einer, das war eine geplante, gestaffelte Pflicht ab 27/28 beziehungsweise 28/29 sein, also dass die Livestreams im Grunde kommentiert sein müssen, dass diese Pflicht entfällt und dass sie dann empfohlen statt verpflichtend ist. Dazu gehört auch noch, dass es da irgendwelche Reduktionen bei den Regeln beim Thema Kameraführung und irgendwie Qualitätskontrolle, was auch immer. Ich muss sagen, da fehlen mir so ein bisschen die Details, ob es jetzt kommentiert wird oder nicht. Also ich würde mir wünschen, dass alle Teams in der ersten Bundesliga es verstehen, dass das im Grunde so der Modus operandi sein sollte, dass ein Spiel kommentiert wird. Und wenn wir von den Playoffs reden, dann also da auf jeden Fall. Und sofern sich das verbessert, dann ist es mir eigentlich auch relativ wurscht, ob irgendwo ein Duell im unteren Tabellendrittel irgendwo in der zweiten Bundesliga kommentiert oder unkommentiert ist. Lieber dann nicht kommentieren als schlecht kommentieren. Ich glaube, das ist jetzt nicht so relevant. So, dann gehen wir über zum Thema Personal. Und zwar, ich glaube, die größten Schlagzeilen hat folgende Meldung gemacht. Und zwar verabschiedet sich Sportdirektor Sebastian Blink aus den Reihen von Floorball Deutschland und wechselt zur DFL, ja, zur Deutschen Fußballliga. Kollege startete ja im Februar 2025, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere. Das sind jetzt etwas über 1,5 Jahre Arbeitszeit, könnte man sagen. Ich habe mir heute den Aufwand gemacht und wir haben mit Sebastian kurz telefoniert, weil ich verstehen wollte, wo diese Motivation herkam. Ich habe es zwar so ein bisschen geahnt, aber ich fand es ganz interessant, mal kurz zu plaudern und um zu wissen, dass es vielleicht nicht unbedingt daran lag, dass jetzt der Verband irgendwelche Probleme hatte oder dass es da einfach intern irgendwelche Schwierigkeiten gab. Und das hat Sebastian auch bestätigt. Tatsächlich geht es darum, dass er eigentlich immer irgendwie im Spitzenfußball arbeiten wollte. Und der Job ist ziemlich cool. Also er übernimmt die Position als Manager der Leistungszentren bei der DFL. Also er ist dann dafür verantwortlich, dass hier 36 Profiklubs auf eine entsprechende Art und Weise von der DFL betreut werden bei der Koordination ihrer Leistungszentren. Das ist ja so eine Vorgabe seit vielen Jahren, insbesondere nach so dieser Fußballkrise in den frühen Nullerjahren, dass man, dass alle Clubs im deutschen Fußball, die Profistatus haben.
Jan, was heißt die Fußballkrise der frühen Nullerjahre? Wir sind in einer Fußballkrise.
Die kommt ja immer wellenartig. Wieso? Wir sind jetzt wieder raus. Kloppo ist da. Jetzt haben wir wieder keine Krise.
Ja, Krise beendet. Hast recht. Stimmt.
Maßnahmen wurden eingeleitet. ja, jedenfalls war das die Folge der Zeit, dass alle Profiteams diese Leistungszentren bauen mussten und die DFL supportet da und das ist jetzt sein Job und also am Verband lag es nicht, sondern es war einfach eine Gelegenheit, die er sich nicht entgegenlassen konnte, meinte er zu mir und ist ja schön. Insofern wünschen wir ihm alles Gute. Jedenfalls ist eine neue Position ausgeschrieben und ab 1. November soll es im Grunde jemanden Neuen geben, der diesen Job macht. Das ist ja schon praktisch gefühlt übermorgen. Insofern, wer jetzt ganz dringend einen Job braucht und sich auch in diesen Themen auskennt, der oder die sind natürlich gefragt, sich zu melden. Und ich erinnere immer daran, also diese Position, die ist zum Teil zwar auch an sportliche Themen gebunden, ist aber überwiegend aufgrund der Aufgabe wichtig, Fördermittel reinzuholen. Und das ist ja das, was dort besonders im Fokus steht. Und deshalb ist das auch das, was dann so ein bisschen diese Position halt auszeichnet. Und vielleicht jetzt nicht unbedingt jedem sitzt, der denkt irgendwie Sportchef, ah geil, da bin ich jetzt die ganze Zeit mit irgendwie Nationalmannschaften unterwegs und hilft da bei der Koordination der Teams. Also das ist hier ein bisschen anders gepolt, soweit ich weiß.
Es ist witzig, wie du es beschrieben hast, weil genau diese Dichotomie quasi von Sebastians Abschied hatte ich auch, als ich die Pressemitteilung gelesen habe. Weil mein erster Gedanke war so, also ich habe davon gar nichts gehört. Ich bin da wirklich einfach nur klassisch auf, ich guck mal wieder, was bei Floorball.de so los ist, drüber gestolpert, habe nur gesehen, Sebastian Blink geht und war im ersten Mal so, oh nee, was ist denn jetzt wieder los? Haben wir wieder keinen Sportdirektor mehr, Mann? Und dann stand da aber halt drin, Wechsel zu DFL und dann war es für mich sofort so, ja okay, dann kannst du halt nichts machen. Also wenn er ein Angebot von der DFL bekommt, dann wird es halt schwierig, da irgendwie gegen anzustinken. Ich finde es aber super cool, also zum einen natürlich für ihn persönlich, aber dass überhaupt jemand, der, wenn ich jetzt sage, aus dem Floorball kommt, ist ein bisschen eine Lüge, ne? Weil er hat ja super, super viel Erfahrung schon vor dem Floorball gehabt.
Schnell an uns zu reißen, ja genau.
Ja genau, aber dass zumindest irgendwo Floorball in seiner Vita steht, kann glaube ich, also dass er quasi für den Job in Betracht kommt, ist glaube ich auf jeden Fall nicht schädlich. Und dass wir mal jemanden in einer höheren Position in der Profiliga haben, der sich mit dem ganzen Floorball-Kram auseinandergesetzt hat. Das ist, glaube ich, langfristig jetzt auch nicht so super, super schlecht. Also, ich finde es super cool, dass es geklappt hat. Also, Glückwunsch an Sebastian, klingt nach einem coolen Job. Und dann schauen wir mal, was als nächstes passiert. Aber, was ich interessant fand, wir haben ja in der letzten Folge, glaube ich, schon drüber gesprochen, dass es aller Voraussicht nach auch zu einem ziemlichen Umbruch im Vorstand kommen wird. Also da wird ja, ich glaube, wann Delegiertenversammlung ist, irgendwie Q4, glaube ich, Oktober, November, irgendwie sowas in der Richtung. Und da wird ja scheinbar ein komplett neuer Floorball Deutschland Vorstand notwendig sein. Ich weiß nicht, ob einzelne Personen weitermachen. Aber zumindest größtenteils muss, glaube ich, der Vorstand neu besetzt werden. Jetzt muss der Sportdirektorposten neu besetzt werden. Wir haben gerade einen Wechsel in der Geschäftsführung, beziehungsweise ich muss auch sagen, da blicke ich nicht so ganz durch gerade. Freddy Dilger ist ja momentan Geschäftsführer, glaube ich. Aber es soll, glaube ich, auch wieder einen zweiten dazugeben. Also im Prinzip könnte man sagen, bei Floorball Deutschland ist eigentlich so am 01.01.2027 spätestens wird irgendwie alles neu sein. Ich glaube, die einzigen Leute, die da ein bisschen länger beschäftigt waren, jetzt von den ganzen Kommissionen und so mal abgesehen, also von den Führungspositionen, den bisschen prominenteren Positionen, meine ich jetzt, werden dann Freddy Dilger sein, der ja aber auch selber noch nicht so super lange dabei ist, beziehungsweise über dieses Floorball Future und so ist er, glaube ich, schon ein bisschen länger da unterwegs, so, aber in dieser führenden Position eben noch nicht. Und unser Cheftrainer Kevin Kapfer. Und davon abgesehen ist, glaube ich, dann vieles neu bei Floorball Deutschland. Also spannende Phase. Schauen wir mal, was dabei so rauskommt am Ende.
So, und jetzt rüber aufs internationale Parkett. Und da gab's ganz tolle News. Und zwar ist der MFBC Leipzig neuer Euro Floorball Cup Sieger. Also die Damen des Clubs im Finale gegen die Polinnen von Olympia Osowa Gdańsk haben sie 3-1 gewonnen. Und dieses europäische Turnier, ich will jetzt nicht sagen zweite Liga, ne, aber wir vergleichen es eben gerne als so ein UEFA Cup, Euroleague, im Grunde das, was unter dem Champions Cup vorhanden ist. Es gibt nämlich mittlerweile auch noch sogar eine dritte Liga, die heißt Euro Floorball Challenge. Die gibt's aber nur bei den Herren, weil bei den Damen ein bisschen weniger Teams unterwegs sind. Und wir haben das ja letztes Mal schon seziert, dass es leider aber keine deutsche Mannschaft gab, die daran teilgenommen hat. Und das hat uns schon interessiert, warum. Also wir hatten ja damals bei Weißenfels nachgefragt, da hieß es ja, die Information kam so ein bisschen zu spät. Und deshalb haben wir uns jetzt ein Trainingslager irgendwo in auf Kalmar schon eingeplant, deshalb wird das nichts. Ich finde sowas immer extrem schade, weil also die Sportart braucht im Grunde diese europäischen Wettbewerbe und die IFF scheint sich ja tatsächlich jetzt in letzter Zeit ein bisschen mehr Mühe zu machen, auch wenn ab und zu mal ein Tritt in die Pfütze gelingt, wie jetzt zuletzt dadurch, dass sie sehr kurzfristig sich entschieden haben, im Grunde diesen Modus der europäischen Wettbewerbe auf dieses kürzere, kleinere Format mit 13 plus 2 Spielern und 3 mal 15 Minuten zu reduzieren. Da gab es einiges an Stunk. Im Champions Cup haben sich auch viele Teams eigentlich als Meister gar nicht angemeldet. Also es ist ein bisschen schade, dass die Vereine da dagegen rudern. Das sage ich auch deshalb, weil wir auch ein bisschen ein paar Infos eingesammelt haben, wie das eigentlich überhaupt diese Konditionen waren und was irgendwie dazugehört. Jetzt weiß ich nicht, ob der Kollege genannt werden will, der uns diese Infos geschickt hat. Deshalb lasse ich ihn mal raus, der wird mir nicht böse sein. Wir sind ja einigermaßen befreundet. Jedenfalls, was wir mitbekommen haben, wird wahrscheinlich auch Public Info sein. Die Antrittsgebühr für diesen Euro Floorball Cup liegt bei 2.000 Euro, wobei dann auch noch alle Spieler und Spielerinnen nochmal extra 50 Euro zahlen müssen, um auch nochmal so individuell dabei zu sein. Ich gehe persönlich davon aus, dass es damit zusammenhängt, dass diese europäischen Pokale Teil der Czech Open sind und die Czech Open im Grunde jedem Spieler und jeder Spielerin diese Bändchen geben, damit du dich in der Stadt bewegen kannst, damit du zu den Veranstaltungen kommen kannst und so weiter und so fort. Und wenn man das auch organisatorisch voneinander trennen würde, wäre das, glaube ich, schwierig. Das könnte so ein bisschen die Herausforderung dahinter sein. Svensson Hoppe, der Trainer vom MFBC, hat uns dann auch nochmal eine sehr schöne, längere Nachricht geschickt, wo er auch selbst eingeschätzt hat, also dass die Kosten für den Verein insgesamt so um die vielleicht 10.000 Euro gelegen haben könnten, dass das Team aber damit auch sehr gut klargekommen ist, dass es im Grunde diese 13 plus 2 waren, die mit konnten. Dass sie aber noch nicht wissen, ob sie auch 2027 dann auch beim Champions Cup mitmachen dürfen, weil dieser Modus war eigentlich so geplant und auch angesprochen worden von der IFF, also dass man sich im Grunde von diesem zweitklassigen Wettbewerb, wenn man ihn gewinnt, so wie es jetzt Leipzig geschafft hat, für den Champions Cup im Jahr darauf qualifizieren könnte. Diese Verzahnung der Ligen oder dieser Wettbewerbe, die ist halt meiner Meinung nach extrem wichtig, damit du im Grunde diese Klassen wieder irgendwie zusammenführst. Aber so ganz sicher ist das noch nicht. Und er meinte auch, dass die Information wie wann was stattfindet in diesem Jahr, dass die eine Woche nach dem letzten Herrenspiel gekommen wird. Das würde natürlich so ein bisschen dagegen sprechen, dass Weißenfels zu wenig Zeit hatte, muss ich sagen. Weil ich meine, viel früher als die Woche, nachdem du Meister geworden bist, weißt du ja nicht, dass du eigentlich im Sommer einen Europacup planen solltest. Man muss dazu sagen, was nicht ganz klar war, war dieser Spielmodus. Diese 13 plus 2 Teilnehmer waren auch nicht so ganz klar. Kann sein, dass da die Vereine vielleicht auch zurückziehen würden. Und es ist auch nicht so, dass alle anderen Länder mitgemacht hätten. Ne? Also gerade zum Beispiel bei den Damen waren, glaube ich, die Slowakin und die Norwegerin dieses Jahr nicht dabei. Ich müsste schauen, wer jetzt alles bei den Herren in der Gruppe war. Das ist natürlich extrem unübersichtlich. Aber da waren die Slowakinnen, die Slowaken, die Polen, die Esten und die Franzosen. Da hätte natürlich Weißenfels auch mitmachen können. Aber wahrscheinlich wäre die Vorbereitung qualitativ, wenn das zumindest den Kalmar-Termin ersetzt hätte, qualitativ nicht so gut wie dort. Schwierig, ja. Repräsentant oder bessere Vorbereitung? Ich glaube, das ist so die Frage, die sich dann ein Verein wie der UHC stellt. Ich würde mir wünschen, dass auch ein Herrenteam so gute Werbung für den deutschen Floorballsport international macht, wie es die Leipzigerin gemacht
hat. Und Kosten muss man auch einfließen lassen, ne? Also klar, ein Trainingslager in Schweden kostet auch Geld, aber ich vermute mal, das kannst du irgendwie halbwegs kostengünstig organisieren, wenn du da irgendwie Connections hast und sowas. Und für den Champions Cup musst du halt schon nochmal ein bisschen was bezahlen.
Ja.
Aber klar, wollte ich nur ergänzen. Also ich finde, das muss man halt immer mit einfließen lassen, weil es ist halt nicht so wie im Fußball, wo du überall Antrittsgelder bekommst und was auch immer. Du bist halt zumindest kostenneutral unterwegs, sondern bei uns ist halt irgendwie, sobald du irgendwas zusätzlich spielen willst, kostet es halt Geld. Das ist halt, ja, es spielt halt für viele Vereine eine gewisse Rolle.
Wobei, aber gut, dass du das ansprichst, wobei wir letztes Mal ja auch auseinanderklamüsert haben, dass der Champions Cup wiederum Geld auszahlt, damit die Top-Teams doch bei dieser ganzen Sache mitmachen und im Grunde auf diesen Kosten für diese Reiserei im Grunde nicht sitzen bleiben. Das finde ich aber im Kontext dieser Kosten wiederum für ziemlich dämlich, weil ja, wenn du diesen Anspruch hast, ja, genau, wenn du diesen Anspruch hast, dass du halt so einen europäischen so eine Organisation hast, wo irgendwie so eine dritte, zweite, erste Liga entsteht, dann musst du natürlich schauen, dass das Ganze irgendwie gefördert wird. Du kannst jetzt nicht den Top-Teams sagen, guck mal, hier kriegst du Geld auf die Kralle, auch wenn ihr vielleicht noch ein bisschen mehr Sponsoren habt, aber hier seid ihr motiviert, macht mal. Und den Mannschaften, die auf jeden Fall keine Kohle haben, sagen, übrigens, hier bitte Rechnung 3.000 Euro zahlen. Also das sind so Sachen, die, das glaube ich, ist noch nicht richtig gut ausbalanciert.
Das stimmt, aber auch da muss man sagen, trotz dieser Förderung ist der Champions Cup für die Top, auch für die Top-Teams ein Minusgeschäft. Ich hatte da mit Sven Heinz einmal drüber gesprochen, der ja mittlerweile seines Zeichens, oder schon ein bisschen länger eigentlich, muss man sagen, Teammanager von Pixpo ist, und die haben ihn ja vor anderthalb Jahren ungefähr, glaube ich, gewonnen. Und ich glaube, wenn du gewinnst, ist es tatsächlich, also ich sag mal näherungsweise kostenneutral, vielleicht sogar ein kleines Plus, weil es mittlerweile eine relativ beachtliche Siegprämie gibt. Wenn du ihn aber nicht gewinnst und vielleicht sogar noch weit kommst, dann ist es auf jeden Fall ein krasses Minusgeschäft. Also trotz dieser Förderung, die da irgendwie ausgeschrieben ist. Naja, also alles schwierig. Man muss halt sagen, diese ganzen europäischen Wettbewerbe, es gibt halt einfach nichts, womit die Geld verdienen. Ne? Es gibt nicht irgendwie krasse Werbepartner, es gibt keine Streaming-Einnahmen, es gibt keine TV-Deals oder sowas. Das heißt, unterm Strich sind die für alle ein Minusgeschäft. Und man muss sich halt überlegen, wer will wo wie viel draufzahlen und wie viel ist uns das Minusgeschäft wert. Aber rein monetär geht dafür halt Geld drauf.
Weil es ist halt ein Henne-Ei-Problem. Ne? Also du wirst nie und nimmer einen relevanten internationalen Werbepartner haben, der dir da irgendwie Kohle reinschippt, solange du diesem Partner keine Plattform bietest, die tatsächlich auch eine internationale Relevanz hat. Also du kannst ja nicht sagen, du gib uns mal Geld, wir haben jetzt erstmal nichts, wo wir dich darstellen können, aber wir bauen was draus. Also du musst natürlich erstmal investieren und 3, 4, 5 Jahre lang halt einen schönen Wettbewerb aufbauen, der natürlich auch ordentlich kommunizieren, nicht wie den Dreck, den hier die IFF rauskotzt, Entschuldigung für die Wortwahl, aber wo du nicht mal auf der Website irgendwie die Ergebnisse findest. Also das ist, dann kannst du es tatsächlich sein lassen, da bin ich sofort dabei. Ja. Aber ja, wenn du sagst, wir wollen einfach internationale Partner und Sponsoren haben und wir müssen einfach mehr Kohle reinholen, dafür brauchen wir dann auch einen internationalen Wettbewerb. Gut, dann ist das der richtige Weg, aber dann musst du es halt richtig machen, ja.
Ja. Apropos rauskotzt, wir sprechen noch kurz über die Champions Cup-Ergebnisse, denn auch der läuft ja mittlerweile wieder. Und weil es auch da nicht so ganz einfach ist, überhaupt rauszufinden, wer hat denn gerade gespielt, gegen wen, mit welchen Resultaten, also wenn ihr Lust habt, geht mal auf floorballchampionscup.com oder wie auch immer die Adresse heißt, ich habe es nicht gemerkt. Da steht nämlich immer noch drauf, Breaking News, Pixbo gewinnt. Das ist mittlerweile 1,5 Jahre her. Haben wir uns, glaube ich, vor einem Jahr schon drüber lustig
gemacht. I rest my case.
Ja, also, wir sind gerade wieder in dieser etwas merkwürdigen, zweigliedrigen Phase, wo die Quarterfinals gespielt werden. Und die werden ja ausgetragen in der North Division, also Finnland gegen Schweden. Und in der South Division, also Schweiz gegen Tschechien. Und die Phase ist deshalb etwas merkwürdig, weil die beiden, die sind so voneinander entkoppelt, die Division, dass die ganzen Nordleute einfach ihre Viertelfinalspiele Ende August austragen, also vor Saisonstart eigentlich. Und die Südteams machen das Ende September. Also da müssen wir noch 2-3 Wochen warten, bis wir irgendwelche Resultate haben. Von daher, über die Süddivision können wir noch nicht sprechen, aber ich kann euch zumindest nachliefern, was in der Norddivision so los war. Und zwar vielleicht als kleines Eingangsstatement, alle haben keinen Bock drauf. Also nach jedem Champions Cup Spiel gibt es irgendwelche Interviews mit irgendwelchen Topstars, sei es Ulrichsson, Kohon und was weiß ich wer, Lundmark, die sich hinstellen und sagen, ja, ne, finden sie alles kacke. Mit reduziertem Kader und nur 15 Leuten und das hat ja nichts mehr mit dem zu tun, was sie in der Liga machen und es ist gar nicht das Team, mit dem sie die Meisterschaft geholt haben, sondern sie 5 Leute zu Hause saßen. Und also alle sind genervt, aber gespielt wird trotzdem. Stavretta hat zweimal einmal sogar gegen SPV Seinäjoki gewonnen und das andere Spiel ist, glaube ich, unentschieden ausgegangen. Also sehr, sehr, sehr knapp, aber sie sind trotzdem weiter. Während Falun sehr, sehr überraschend aus meiner Sicht gegen Nokian rausgeflogen ist. Haben einmal verloren, einmal unentschieden gespielt. Aber ganz witzig, David Jansson macht ja mittlerweile relativ umfangreich Floorball-Analyse und sowas über seine X-Progress-Plattform. Und Nokian hat einfach, also auf dem Papier, wesentlich schlechter gespielt als verloren. Also haben sich irgendwie ein Drittel der Torchancen oder sowas rausgearbeitet in beiden Spielen. Und Falun hat es trotzdem nicht geschafft, eins der beiden Spiele zu gewinnen. Also ein bisschen eigenartig, wie diese Ergebnisse zustande gekommen sind. Man könnte, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass Falun eigentlich das bessere Team war. Aber Nokian hat halt mehr Tore gemacht, dadurch sind sie halt weiter. Naja, also, überraschenderweise tatsächlich mal wieder ein schwedisches Team rausgeflogen im Viertelfinale. Das ist lange her. Und bei den Damen heißt Toren-Gruppen weiter. Das dürfte jetzt nicht so überraschend sein, aber sie haben tatsächlich ziemlich knapp gegen RR Vikingit gewonnen. Also es war eine enge Nummer. Und Kalmarsund ist auch weiter gegen Kowe. Und die haben, und das ist jetzt kein Versprecher, sie haben zweimal 12-0 gewonnen. Also nicht einmal 6-0 und nochmal 6-0 oder so, sondern es war 12-0. Rückspiel, nochmal 12-0. So ein krasses Ergebnis habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen im Champions Cup. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, was mit den Ladies von Kalmarsund noch passiert. Also nach dem Martin Brückner ja, ich glaube, vor der letzten Saison schon gesagt hat, dass er nicht mehr Trainer von Kalmarsund sein wird und dann noch eine Saison gecoacht hat und mit ihnen ins Superliga-Finale gekommen ist. Coacht jetzt, glaube ich, noch eine Saison. Also ich glaube, der hat sich arrangiert mit seiner Situation und fühlt sich da ganz wohl. Macht ja offenbar auch einen super Job. Und wir haben nicht so sehr über schwedische Silly Seasons gesprochen und sowas machen wir auch nicht, aber Kalmarsund hat sich brutal verstärkt im Sommer. Genauso wie, ich komme gerade nicht drauf, es gibt noch irgendeinen dritten Verein, der richtig draufgepackt hat. Ich hab's vergessen. Auf jeden Fall könnte es ein ziemlicher Dreikampf werden nächste Saison in Schweden. Es ist nicht Pixbo. Pixbo musste hat ein bisschen ziemlichen Umbruch hinter sich. Aber Toren-Gruppen, Kalmarsund und Täby ist es, glaube ich. Ich glaube, Täby hat auch richtig groß eingekauft. Das könnte tatsächlich mal wieder eine spannende Damensaison werden. Vermutlich die spannendste seit langem. Also ich sehe Toren-Gruppen nicht als so krassen Favorit, wie das zuletzt der Fall war. Haben auch einen neuen Coach, also mal gucken, wie das da alles zusammenpasst.
So, und so unerfolgreich Falun im Champions Cup war, so erfolgreich waren sie aber bei den Czech Open. Und eigentlich ist es ja jetzt vielleicht schon so ein bisschen zu spät, auf die Czech Open zurückzuschauen. Ich will das aber trotzdem tun, weil ich da noch ein, zwei Gedanken dazu habe. Zusammenfassend, weil ich es jetzt nur gerade angesprochen habe, bei den Herren im Finale Falun 6-5 gegen Lada Boleslav gewonnen. Kurioserweise, der Modus in der Elite-Gruppe ist ja der, da sind 2x4 Teams in Gruppen, also 8 Teilnehmer der Elite-Kategorie und die besten 2 spielen gegen die besten 2 und dann spielen auch die Loser gegeneinander. Hauptsache, alle haben im Grunde Spiele bis zum Schluss. Auch wenn du im Grunde alle Spiele verlierst, hast du dieselbe Menge an Spielen wie der das Turnier gewinnt. Weil es im Grunde für diese Elite-Teams auch eine ordentliche Vorbereitungsphase sein soll. Das bedeutet aber auch, dass du den letzten dieses Turniers definieren kannst, ne? Weil im Grunde das allerunterste Platzierungsspiel. Und der größte Loser dieses Turniers war Zug United. Und das auch noch paradoxerweise mit Justus Kanulainen, der Topscorer des Turniers geworden ist. Also wie auch immer das überhaupt möglich ist. Ich hatte noch einen Gedanken, und zwar hatte ich überlegt, ob theoretisch die Czech Open, weil, also zumindest jetzt bei den Herren war das so, dass da neben Falun waren da noch die Grasshoppers, Pixbo, Zug, Vila, natürlich die ganzen Tschechen, Tatran, Mala, Boleslav, Bohemians und Co. Ob das dann tatsächlich, so wie man es mit den anderen europäischen Wettbewerben macht, also mit der Tour, mit dem Cup und der Challenge, also über die, wo zum Beispiel Leipzig mitgespielt hat, ob man vielleicht nicht überlegen sollte, dass im Grunde das vielleicht das richtige Format auch für den Champions Cup sein kann, dass es dann im Grunde so ein Sommerturnier als so eine Art Vorbereitung gibt, was dann im Grunde diesen Champions Cup darstellt, wenn denn man es nicht anders schafft, weil man sich im Grunde so schwer tut mit diesem Modus, wo du halt so eine Nordstaffel und so eine Südstaffel hast, die eigentlich voneinander nichts wissen und am Ende meldet sich sowieso niemand an. Ist das vielleicht ein Modus, den man sich überlegen könnte? Das war eine Sache, an die ich dachte. Und die zweite Sache, die mich überrascht hat, war, dass da so wenig deutsche Teams sind. Und ich weiß, das hatten wir schon vor 4 Jahren und vor 8 Jahren und vor 12 Jahren, wenn es irgendwie darum ging, wo sind denn eigentlich die deutschen Teams? Dieses Jahr hatte ich das Gefühl, dass das wirklich extrem schwach war. Also es gibt ja 3 Kategorien, Elite, Pro und Open. Open ist dann halt für die breite Masse. Pro sind dann so die Teams, die nicht so ganz in die Elite reinpassen. Da würde ich sagen, gehören auch so deutsche Erstligisten rein, die ambitionierter sind. Die würden sich da auch nicht verlieren. Also wenn ich mir das angeschaut habe, ja klar, Sieger ist, ich glaube, Pardubice geworden. Das ist höchste tschechische Liga. Gegen die kriegt man wahrscheinlich auf die Schnauze. Aber da gibt es auch genug Mannschaften, die da jetzt irgendwie nicht so mit dabei sind. Und das sind auch gute Vorbereitungsspieler in guten Hallen. Diese Open-Kategorie, die sei geschenkt, ja, weil da spielst du dann irgendwo in Hammer, das ist so dieses, ich würde sagen, eher so Teambuilding-Areal, ja, also die Zapfsäule ist ein bisschen näher als die Dusche vom Spielfeld, so irgendwie übertragen in dem Sinne. Also ja, das verstehe ich, dass man das nicht als sportliche Vorbereitung versteht. Aber dass da, ich glaube, bei den Herren waren irgendwie 2 oder 3 Teams in dieser Open-Kategorie. Ich glaube, bei den Damen war keine einzige Mannschaft diesmal dabei. Und das ist das größte Floorball-Turnier der Welt, wenn ich mal diesen Gotia Cup ausblende, der dann doch ein bisschen jugendlastiger ist. Und der ist um die Ecke. Da fährt man rüber mit dem Zug für ein paar Piepen und niemand macht da mit. Und ich habe jetzt auch nicht mitbekommen, dass es im Sommer in Deutschland irgendwelche neuen, spannenden, großen Turniere gibt, mit Ausnahme vom Sparkassen-Cup oder vom Unihoc-Cup oder sowas. Oder vom Renew-Cup oder wie das heißt. Also dass man dieses Sommerprogramm seitens deutscher Teams so brutal, so langfristig vernachlässigt oder beziehungsweise irgendwie nur auf sich ausrichtet, aber es nicht irgendwie zockt und irgendwie miteinander Zeit verbringt, finde ich enttäuschend. Oder übersehe ich das? Übersehe ich da was? Tille, sag mal was.
Weiß ich nicht. Also schwierig. Ich war ja selber 2-mal da. Ich fand es 2-mal überragend. Also es war richtig geile Wochenenden jeweils. Also Prag im Sommer ist halt auch ohne Floorball ist das halt relativ schwer zu schlagen, muss man sagen. So kann man schon mal machen. Ich weiß, du hast ein bisschen ambivalentes Verhältnis zu Prag, aber du kommst ja von da. Von daher, was soll man machen?
Nee, Czech Open, ey, Czech Open immer gute Erfahrung, klar.
Aber ich habe, also das war halt nie im Vereinskontext. Das war immer so eine Truppe, ehemalig Hamburg-Leipzig. Da gab es ja früher eine sehr, sehr dicke Connection so. Ich glaube, die hat sich ein bisschen ausgeschlichen mittlerweile mit den neuen Generationen. Aber die ehemalige Generation konnte da ja sehr, sehr gut miteinander. Und da habe ich mich, ich weiß gar nicht, wie das zusammengekommen ist, irgendwie habe ich mich da so reingesneakt und war da auf jeden Fall 2-mal dabei. Und es war super, super cool. Aber ja, also es war halt nie irgendwie im Vereinskontext. Wobei ich muss sagen, ich habe auch immer in Norddeutschland gespielt. Ich glaube, da ist die Anreise dann halt schon nochmal irgendwie ein kleines Thema. Da überlegt man dann eher, ob man mal irgendwie, keine Ahnung, gegen Teams aus irgendwie Dänemark spielt oder sowas. Das ist dann ja auch hin und wieder mal passiert. Ja, aber warum es so wenig ist, weiß ich gar nicht tatsächlich so genau. Weil man kann ja auch, also du sagtest das schon, das Skurrile daran ist ja, diese Open-Kategorie, wo du sagtest, ne, Zapfsäule ist näher als die Dusche, das ist schon richtig. Man kann aber trotzdem auch, wenn man möchte, die Open-Kategorie als brutales Vorbereitungsturnier nutzen. Weil du kannst dir sicher sein, da wirst du auf jeden Fall in deinem zweiten Gruppenspiel gegen 12 stockbesoffene Finnen spielen. Aber du kannst dir auch sicher sein, die werden dich fertig machen. Das ist halt, also das ist ein bisschen ein anderes Niveau, was nicht so auf dem, also sportlich nicht so das ist, was man gewohnt ist, aber halt in beide Richtungen. Also die Professionalität ist, was die Organisation angeht, besser als das, was man gewohnt ist. was die Ernsthaftigkeit angeht, deutlich schlechter als das, was man gewohnt ist. Aber was die Qualität der Gegner angeht, dann halt auch wieder viel besser als das, was man gewohnt ist. Also, wenn man möchte, kann man da ein richtig geiles Vorbereitungsturnier draus machen.
Ja, ich hatte meine längste Teilnahme war mal mit einer Schweizer Mannschaft, für die ich gespielt habe. Und wir haben nach der Gruppenphase am Samstag, glaube ich, noch 5 Spiele gemacht. 5 Großfeldspiele.
Oh.
Und sind dann, ich weiß nicht, ob das Halbfinale oder Viertelfinale war, sind wir rausgeflogen. Aber wenn du jetzt einigermaßen im Rennen bleibst, da zockst du dich wirklich bis an den Rand des Erträglichen, ne? Also das muss jetzt auch nicht überragend sein. Und das, man kann auch sagen, das kann man ein bisschen besser abmessen. Aber um echt zu sein, es macht halt Riesenspaß und es ist für mich nicht so ganz nachvollziehbar, dass es im Grunde mit so einem Bogen gemietet wird. Und es ist ja nicht so, dass die anderen Turniere irgendwo in Holland oder in Belgien oder wo auch immer oder in Dänemark, dass die jetzt irgendwie voll mit deutschen Teams sind. Also da habe ich jetzt auch nicht viel mitbekommen. Also es ist so ein bisschen so, dass man irgendwie den Sommer sagt, ach komm, lass mich, Hauptsache Vorbereitung fängt so spät wie möglich an und das finde ich ein bisschen schade, ja. Was ich aber noch anwerfen wollte, als ich jetzt in Prag war, bevor ich mein noch östigere Besuch gemacht habe, stand ich in der Metro und dann war da so eine digitale Werbeanzeige und erst ging es darum, irgendwie schaut euch irgendwie die Euro-Floorball-Tour an, die irgendwie jetzt bald da ist. Ich war nicht in Prag, ich war woanders irgendwie, aber so Werbung. Und dann ploppte da so eine Werbung auf mit so 4 farbigen Floorballbällen mit so Gesichtern drauf, also ein bisschen wie die Teletubbies, die nannten sich so Michgoni, also übersetzt ins Deutsche wären das so die Bällchen oder sowas, damit es ein bisschen anders klingt. Und dann solltest du auf eine Website gehen, da bin ich hingegangen und der Tschechische Floorballverband hat offensichtlich für so die Altersgruppe, ich würde mal sagen U8, ja, also viel älter können die nicht sein, so eine Website gebaut, wo man so mit Klicken so Spiele spielen kann, wo so ein Floorballball aufs Tor schießt, dann kannst du so Punkte sammeln und sowas. Und dann haben diese Figuren haben so eigene Namen. Also es ist so ein bisschen sehr nah am das ist irgendwie so sehr schnell cringe-worthy wird, ne? Aber insgesamt muss ich sagen, fand ich das als Experiment mal ganz spannend und würde mich interessieren, was da rauskommt, weil natürlich, also diese kleinen Competitions, die du auf dieser Website hast, sind meistens, wenn du damit durch bist, steht da, finde einen Verein in deiner Gegend. Ne? Also es ist schon die Idee, dass die Kiddies, die an den Schulen Floorball spielen, dass die hier wahrscheinlich hingelenkt werden, dass die da irgendwie am Tablet sich da irgendwie 10-mal irgendwie so ein Spiel durchklicken und dann im Grunde die Info kriegen, beziehungsweise deren Eltern die Info kriegen, dass es irgendwo einen Verein gibt. Habe ich so, muss ich sagen, im Floorball-Kontext noch nirgendwo gesehen, weil es eben auf eine relativ junge Zielgruppe ausgeht. Interessant. Kann ich, pack mir mal in die Shownotes, dass man sich das mal ansehen kann. Vielleicht ist es was ganz Interessantes, was man auch als Verein irgendwie in seiner Region gut vibe-coden kann.
Nachviben.
Nachviben.
Okay, ja. Gut, und eine letzte Sache wollen wir noch nachreichen. Und zwar einfach nur, weil wir, glaube ich, in den letzten 2 oder 3 Folgen drüber gesprochen haben. Gabriel Kohonen, wo spielt er eigentlich nächste Saison Floorball und so weiter und so fort. Irgendwie hatte ich aber auch das Gefühl, es war klar, dass er weiter bei Sorrento spielen wird. Hat sich jetzt auch bestätigt, er spielt noch Floorball, er spielt auch noch bei Storretta Floorball, muss man, glaube ich, gar nicht so lange drüber reden. Aber, was ich noch nachreichen wollte, letztes Wochenende war wieder Euro Floorball Tour, wo unter anderem logischerweise die Schweden mitgespielt haben. Und alter Schwede, die Kollegen Kohonen und Oskar Weisbach, die kann man sich schon richtig gut angucken. Es gibt auf YouTube einen Floorball-Highlight-Channel, der heißt Floorball Mindset. Da kann man sich mal so 1-2 Highlights von Schweden angucken. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine geile WM wird. Gerade mit den beiden. Kohonen wird sowieso dabei sein, weil letztes Mal schon, und Weisbach ist mittlerweile, glaube ich, auch relativ etabliert. Also den werden sie wohl auch mitnehmen. Was die Jungs im laufenden Spiel sind nicht so richtig Zorros, aber so wildes Rumgemische und dann irgendwie von der Vorhand auf die Rückhand, rückwärts durch die Beine, No-Look in die Mitte, Tor. Was die beiden Jungs da regelmäßig auspacken, das ist schon richtig, richtig krass zu sehen. Und sind, glaube ich, die einzigen beiden Spieler, die das momentan auf dem Niveau können. Also da habe ich Bock drauf, denen bei der WM auf jeden Fall zuzugucken. Das könnte richtig, richtig cool werden. Also ich glaube, man kann sich einmal drüber streiten, ist es dieses Abo von der IFF wäre, diese 20 Euro oder was man lönen muss oder sowas. Alleine für die beiden könnte ich mir vorstellen, könnte es das diese Saison wert sein. Wie gesagt, guckt, klickt euch rein auf YouTube Flow by Mindset, das waren ein, zwei geile Spiele. So, und dann machen wir weiter mit WhatsApp Bundesliga. So, kurze Einführung. WhatsApp Bundesliga, es ist natürlich nicht so wahnsinnig viel los. Wenn ihr euch nochmal anschauen wollt, wer ist eigentlich wohin transferiert worden, schaut auf unsere Silly Season Artikel, findet ihr nach wie vor unter hawkeyepod.de/silly26herren beziehungsweise silly26damen. Mittlerweile sind die Artikel relativ umfangreich und ich würde behaupten, die meisten Transfers sind eigentlich verkündet. Bei Dresden passiert momentan noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob alle Vereine schon alles gelistet haben. Bei München zum Beispiel habe ich bisher gar nichts gefunden, bis auf irgendwie einen Spieler oder so, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob die das auf Social Media nicht einstellen. Also, es gibt noch so ein paar kleinere Fragezeichen, aber das Größte dürfte durch sein und ich glaube, man kann ganz gut erahnen, welche Teams eigentlich eher besser dastehen, eher schlechter dastehen. Wir haben uns überlegt, dass wir diesmal nicht unsere klassische Sache machen, wir tippen von 1 bis 12 oder so. Außerdem gibt es, glaube ich, noch kein Flow by Fantasy, sodass wir auch da nicht unbedingt festlegen können, wer von uns tippt eigentlich besser. Wir machen dieses Mal einfach die klassischen Tierlists. Heißt es eigentlich Tier oder Tierlists? Jan? Tier, ne?
Ich glaube, also Tier 1, Tier 2, glaube ich, kenne ich so, ne?
Ja, ich glaube auch, genau. Also wir machen Tierlist, so heißt es nämlich. Und zwar fangen wir mit den Herren an und sortieren einfach mal das Teilnehmerfeld in die drei Kategorien Titelkandidat, Playoff-Teilnehmer und Playdown-Kandidat. Also ist, glaube ich, einigermaßen selbsterklärend. Diese mittlere Kategorie Playoff-Teilnehmer ist halt, man weiß aus der Vergangenheit, es gibt 8 Teams, die kommen in die Playoffs, aber davon haben einige dann nicht wirklich was mit dem Titel zu tun. Also Playoff-Team und Titelkandidat sind schon nochmal verschiedene Sachen. Und Playdown-Kandidat dürfte auch klar sein, das sind halt die Teams, die voraussichtlich gegen die Playdowns spielen werden. Ich fange einfach mal an, Jan, mit der Kategorie Titelkandidat. Und du kannst dann gerne anführen, ob du das ähnlich siehst oder ob du Teams anders gewichtest. Und zwar sind meine Titelkandidaten, das dürfte jetzt wenig überraschend kommen, ich habe die nicht sortiert. Also die Teams, die ich jetzt aufzähle, das ist nicht Ranking, es sind 4 Teams, es ist nicht 1 bis 4 oder sowas, es ist einfach nur, das sind die 4 Teams, wo ich sagen würde, die haben Chancen auf den Titel. Mit Ausnahme von Weißenfels, die sind der ganz, ganz klare Favorit aus meiner Sicht dieses Jahr. Also wenn die nicht den Titel holen, dann bin ich am Ende wirklich sehr überrascht. Die Ausgangslage ist aus meiner Sicht wesentlich besser als in den letzten Jahren. Also die letzten 2 Jahre hatten sie ja einen brutalen personellen Umbruch. Das haben sie dieses Jahr endlich mal nicht. Sie verlieren so 2, 3 Leistungsträger, so Pascal Reicher, Tuukka Hyttynen hat eine brutale Saison gespielt, Mikael Meyerhönen hat nur eine halbe Saison gespielt, aber war da auch relativ wichtig. Aber sie haben halt auch Wahnsinnszugänge. Also neuen Torwart haben sie, Jasu Lind letzte Saison schon bei Potsdam, die halbe Saison, wo er da war, richtig, richtig gut gespielt. Den haben sie jetzt verpflichtet. Bisschen was für die Breite holen sie. Sie haben mal wieder einen Trainer. Also die Vorzeichen, Tim Böttcher hat doch nochmal ein Jahr drangehangen, der hat ja überlegt aufzuhören, aber jetzt dachte er sich, naja, wenn er jetzt nicht mehr Spielertrainer sein muss, sondern nur Spieler, dann kann er auch nochmal ein bisschen länger zocken. Also die Vorzeichen sind aus meiner Sicht für Weißenfels richtig, richtig gut. Ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht die reguläre Saison dominieren, weil sie sich am Anfang erstmal finden müssen, neuer Coach, vielleicht neues System und solche Geschichten. Aber ich glaube, dass sie am Ende den Titel holen werden. Also das ist mein ganz klarer Titelkandidat. Und dann habe ich noch 3, die ich nicht weiter gewichtet habe. Das eine ist Bonn. Haben sich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen verstärkt im Vergleich zur letzten Saison. Das Viertelfinale aus letzte Saison, klar, war ein bisschen Ruckelpierer. Ich glaube nicht, dass sich das wiederholen wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie eine richtig, richtig gute Saison spielen. Chemnitz habe ich mit auf der Liste. Die haben einen brutalen Umbruch, was in ihrer Legionärsreihe passiert. Ich glaube, Levi Vanen ist der Einzige, der dabei bleibt von Legionären. Ich muss mal kurz durchzählen. Ist noch einer da geblieben? Vielleicht sind es 2 Legionäre, die bleiben und ich komme nicht auf den 2. Egal, auf jeden Fall Menge Abgänge. Ich glaube, 4 oder 5 Neuzugänge, alle finnische Natur. Haben jetzt etwas weniger Legionäre als letzte Saison. Wobei ich da auch sagen muss, ich bin nicht sicher, ob das so bleibt. Also letzte Saison hatten sie auch nicht so viele Legionäre, bis sie dann irgendwie im Winter nochmal 2, 3 nachverpflichtet haben. Aber auf jeden Fall ist jetzt ein bisschen Glaskugel, weil man immer nicht weiß, wie gut sind diese Finnen. Niemand kennt sie, wir schauen mal. Aber könnte mir vorstellen, dass sie eine gute Saison spielen. Und mein viertes Team in der Kategorie Titelkandidat ist so ein bisschen mein Dark Horse. Und zwar ist das Leipzig, aber nicht der MFBC, sondern der SCDFK. Die haben einen ihrer richtig, richtig wichtigen Ausländer verloren, würde ich sagen. Also Kollegen Jussi Hakala. Lukas Lothar ist auch gegangen. Der, finde ich, hat aber gar keine so große Rolle gespielt. Und sie verlieren natürlich ein bisschen was in der Breite. Also viele von den Jugendspielern oder von den jüngeren Bundesligaspielern machen ein Auslandsjahr. Aber was die an Einkäufen haben, ist auch nicht so schlecht. Also Jussi Hakala wird 1:1 ersetzt zu Leo Saarinen. Jona Koop haben sie von Schenefeld verpflichtet, also ein bisschen breiter auf der Torwartposition aufgestellt. Jesaja Hummel, einer der besten Verteidiger in Deutschland aus meiner Sicht, spielt wieder bei seinem Heimatverein. Und da musste ich schmunzeln, ich weiß immer nicht, wie diese Connections zustande kommen, aber Christas Barbris ist jetzt ja einfach beim SCDFK gelandet. Ich weiß gar nicht warum, ich hatte das Gefühl, der hat bei Weißenfels eine ganz gute Zeit gehabt. Ich hätte gedacht, wenn der nochmal nach Deutschland wechselt, dann geht er vielleicht wieder nach Weißenfels, aber anscheinend nicht. Anscheinend spielt er jetzt beim DHFK und wird beim DHFK seine Bogenläufe ansetzen. Und man darf nicht vergessen, sie haben ja auch Ferdinand von Druschka, Ondruschka mehr oder weniger als Neuzugang. Also der war ja, glaube ich, locker die halbe Saison verletzt, vielleicht sogar ein bisschen länger als das. Und was ich so mitbekommen habe, steht er jetzt aber wieder einigermaßen im Saft und wird sicherlich irgendwann in den nächsten Monaten spätestens wieder eingreifen können. Also ich glaube, DHFK Leipzig wird besser sein als letzte Saison. Und sie waren letzte Saison schon im Halbfinale. Von daher glaube ich, dass sich das vermutlich bestätigen wird. Das sind meine vier Titelkandidaten.
Ja, also ich muss erst mal sagen, dein Assignment an mich war nicht so ganz klar. Du hast nämlich nicht gesagt, wie viele von diesen Tiers es tatsächlich geben soll. Weil, kennst du das bei Instagram? Mittlerweile super beliebt. Jeder irgendwie tut so, als wäre er Riesenexperte. Und da gibt es da so diese Tier-Tabelle und sagt, also mein Tier ist eigentlich auf jeden Fall das und das ist auf jeden Fall
also, ja, das. Also ja,
das stimmt. Oh Gott, das macht mir, kriege ich wirklich immer Ausschlag im Rücken, wenn ich sowas sehe.
Aber stimmt, das habe ich dir nicht geschrieben, welche Tiers ich mir überlegt habe. Aber das ist ja viel besser. Wenn du andere Tiers hast, ist es ja viel besser, ja.
Ich habe so gemacht, dass ich gesagt habe, es gibt einfach S-Tier, das ist mein Titelkandidat. Und dann habe ich A, das sind so die Challenger, dann habe ich B, das sind so die Mittelfeld und dann habe ich C, das sind so die also es wäre eine Überraschung, wenn die da jetzt über diese Abstiegsränge landen. Also bei den Herren.
Okay, aber das habe ich ja quasi genauso. Also Weißenfels,
ja,
ist
das mein, ist ja ähnlich genannt.
Die genau, anderen ja, drei ja. Teams, die anderen drei Teams sind dann meine A-Tier-Kandidaten.
Ja, also bei mir ist Favorit tatsächlich auch Weißenfels, weil das einzige, was Weißenfels aus dem Tritt bringen könnte, ist die Torhüter-Position. Bei allem anderen ist es, glaube ich, entweder stabilisiert oder verbessert. Und so wie sie letztendlich dieses Jahr gespielt haben, gibt es für mich jetzt irgendwie keinen Grund, warum man denken könnte, dass die da jetzt irgendwie das nicht wiederholen. Bei den Challengern habe ich tatsächlich auch Bonn, Chemnitz, den SC DHFK. Jetzt habe ich da auch noch, weil die Sache ist halt die, wie willst du immer diese Finnen einschätzen? Was weiß ich, wie diese neuen Finnen beim MFBC Leipzig funktionieren? Also sind das jetzt irgendwelche Kanonen, die da jetzt irgendwie ihre 35 Tore in der Saison machen? Ziehen da irgendwie die Jüngeren jetzt endlich mal ein bisschen besser mit? Dann wäre das für mich auch ein Kandidat. Sonst ist der MFBC Leipzig für mich jetzt nicht der direkte Challenger, sondern wäre dann im Grunde in dieser B-Gruppe unten drin. Ich habe immer noch Hoffnung in Hamburg. Also ich habe immer noch Hoffnung in Hamburg. Weißt du, du meldest dich, sagst du gleich. Ich sag noch ganz kurz zu Hamburg. Ich habe eine Hoffnung in Hamburg, dass die jetzt nach dieser Scheißsaison sich denken, jetzt erst recht, auch wenn jemand weg ist, könnten die da noch ein bisschen nachrücken. Also ich glaube, die kommen jetzt wieder aus der zweiten Reihe ran. Bitte, bitte, Tille, bitte, bitte.
Willst du etwa sagen, dass du die Finnen vom MFBC Leipzig nicht kennst?
Ja. Naja, aber wieso?
Das sind zur Abwechslung ja mal Finnen, die man kennt. Da musste ich nämlich auch extrem lachen, als ich gesehen habe, wer denn zum MFBC Leipzig wechselt. Also gut, Kim Lundelin, keine Ahnung, wer das ist, habe ich noch nie vorher gehört. Aber ja. Veti Nieminen und Joona Nieminen sind die beiden
Nieminen, ja, klar, Brüder, das sind die Potsdamer. Potsdam
zum Aufstieg geschossen haben.
Ja. Das ist mir schon klar. Nur, also so, wie gesagt, okay. Das ist mir schon klar. Den anderen, den Lundelin oder wie der heißt, den, keine Ahnung. Nieminen und Nieminen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch da habe ich null Ahnung, was die in Leipzig ausrichten. Weil, dass du jetzt irgendwie eine Mannschaft aus der zweiten Bundesliga in die erste hochschießt, bei aller Liebe, das ist jetzt keine Kunst, wenn du ein erfahrener ausländischer Spieler bist. Musst du dann halt in der Bundesliga zeigen, was du taugst. Also es kann sein, dass sie einfach in diesem Leipziger Flow dann beide irgendwie so eine Granlund-Geschichte abfackeln, wie es früher mal war. Die werden dann halt auch irgendwie im zweiten Block dahin stinkern und irgendwie auch keinen großen Unterschied machen. Ich Weiß es nicht.
Dann meinen wir aber das Gleiche. Also dann habe ich dich einfach falsch verstanden. Das ist nämlich auch mein Gedanke. Also man kennt die beiden ja zur Abwechslung tatsächlich mal. Ich halte die schon für eine Verstärkung, aber jetzt nicht für die brutalsten Scorer ever. Also die haben das bei Potsdam gut gemacht, vor allem in der zweiten Liga. Ich glaube, Veti ist auch vielleicht sogar noch mal ein bisschen bessere Spieler als Jona. Aber ich sag mal, der Maßstab für einen guten Legionär in der ersten Liga ist halt nicht, kannst du einem Zweitligateam zum Aufstieg verhelfen. So. Von daher bin ich gespannt, ob die tatsächlich so gut einschlagen werden. Sorry, warst du mit deinem B-Tier fertig? Du hattest drin.
Also ich fasse nochmal zusammen. So Titelfavorit für mich ist Weißenfels. Jetzt habe ich in meinem A-Tier, also die Verfolger, habe ich jetzt Chemnitz, Bonn, SCD HFK Leipzig und auch MFBC Leipzig. Und ich würde mir wünschen, dass auch noch Hamburg reinkommt, aber das wären zu viele Teams. Also es sind mein B-Tier dann Hamburg, Holzbüttgen und Dresden.
Und bei Hamburg, Holzbüttgen und Dresden.
Ja, das sind dann wieder dieses Mittelsegment und mein unterstes Segment ist Schenefeld, Berlin Rockets, Kaufering und München. Und zu Dresden muss ich auch sagen, also das wissen wir ja nach letzter Saison, dass es eine ganz seltsame, krumme, schiefe Nummer ist mit diesen 25 Tschechen, die da rumlaufen. Das werden ja nächstes Jahr vielleicht ein, zwei weniger. Hulic ist jetzt 83 Jahre alt. Wird vielleicht, ich weiß nicht, ob er nochmal spielen darf, aber vermutlich ja. Aber da ändert sich wahrscheinlich auch nicht mehr viel. Aber die Jungs, die jetzt aus Tschechien kommen, die sind dieses Jahr nochmal besser als die letztes Jahr. Vor allen Dingen hier, auch wenn er jetzt nicht mehr der Allerjüngste ist, aber der Kollege Benisch aus Sparta, der war, glaube ich, sogar kurz Nationaltorwart. Also das sind schon glaube ich brauchbare Spieler, die sie sich daran geholt haben. Und ich weiß nicht, ob das wieder so ein Schuss in den Ofen wird wie letztes Jahr, weil einfach die Chemie nicht stimmt, zu viele Tschechen, nichts funktioniert, oder ob es dann irgendwie doch einen Knick macht. Aber ich weiß es nicht. Also deshalb sind sie für mich eher so Mittelfeld.
Okay, also ich hake noch mal kurz ein. MFBC ist bei dir noch Challenger, bei mir nicht. Bei mir sind sie in dieser Suppe, ich sag mal so Playoff-Team. Super. Aber wird nicht so super wahnsinnig weit gehen. Die sind schon auf dem Papier deutlich schwächer als letzte Saison. Also Tessmann weg, Hummel weg, Luca Winter weg, Trützschler weg. Auch so Leute wie Gülke oder Kunkel, die glaube ich so ja, gar nicht okay, so ja. Die großen Namen haben, aber die haben da ewig gespielt und die waren einfach so die Bedeutung von grundsolide. Also die wussten einfach, erste Bundesliga, das und das muss man machen, das und das muss man nicht machen. Also die haben sowohl in der Spitze als auch in der Breite ordentlich verloren, habe ich das Gefühl. Stand jetzt. Mal gucken, was noch so passiert, aber weiß ich nicht. Schwierig. Und ich glaube, sie haben Stand jetzt auch keinen Coach. Also ich weiß nicht, ob dann irgendwie, keine Ahnung, können wir mir vorstellen, dass sich Svensson Hoppe einfach nächste Saison einen richtig dicken Rucksack aufsetzt und dass er irgendwie 60 Scorer-Punkte macht und die auch noch coacht. Würde ich mir auch zutrauen, dass es dann trotzdem wieder bis ins Halbfinale geht.
Aber und Meister mit Damen wird.
Ja, genau, zusätzlich, ja. Und eine WM spielt. Aber die Vorzeichen sind schon, finde ich, deutlich schlechter als in den letzten Saisons. Dann Hamburg. Es tut mir leid, aber auch da, die Vorzeichen sind so viel schlechter als letzte Saison. Und letzte Saison war schon nicht so geil. Wilbrand weg, Pascal Kern weg, Jakob Bohls weg. Das waren schon alles drei richtig, richtig krasse Stützen letzte Saison. Bisschen was in der Breite verloren auch. Klar, sie bekommen dann so ein, zwei Leute dazu, aber also Jonas Wende mehr so Kategorie Talent, Thomas Stein aus München auch mehr so Kategorie Talent, Marcel Westermann und Louis Boes, klar, das sind richtig, richtig gute Spieler, aber auch die haben jetzt lange, lange zweite Liga gezockt. Also die werden auf jeden Fall auch Impact in der ersten Liga haben. Aber das ist halt nicht die Kategorie Philipp Wilbrand, Jakob Bohls, die du hier gerade verloren hast. Und sie haben ja auch, soweit ich weiß, keinen Headcoach und machen das jetzt mit so einer Spielertrainer-Quartett-Nummer. Also, boah, das sind nicht so gute Vorzeichen. Also, ich bin einigermaßen skeptisch. Ich traue ihnen zu, dass wenn die irgendwie ins Rollen kommen, dass es dann tatsächlich ganz gut passt. Aber ich glaube, es wird eine schwierige Saison. Holzbüttgen habe ich auch in dieser Kategorie Challenger. Ich sehe die genauso wie letztes Jahr und ich glaube, die sehen sich selber auch genauso wie letztes Jahr, weil sie haben ja nichts gemacht auf dem Transfermarkt. Also die Legionäre bleiben alle da. Es hat jetzt ich habe seinen Namen gerade vergessen. Christoph Manua heißt er, glaube ich. Der hat vorletzte Saison bei denen gespielt. Das war ein richtig guter Zocker. Und der spielt jetzt irgendwie in der Vorbereitung teilweise bei denen mit. Bisschen merkwürdiges Modell. Wenn sie den jetzt tatsächlich wieder verpflichten sollten, stehen sie noch mal ein bisschen besser da. ich glaube, die setzen halt sehr, sehr doll drauf, dass sich die Jugend von denen weiterentwickelt. Und die haben ja auch eine richtig krasse Nachwuchsarbeit mittlerweile. Aber ich sehe die damit jetzt nicht riesige Schritte machen in die richtige Richtung. Man muss auch sagen, sie waren letzte Saison nur eine Overtime davon entfernt, Weißenfels zu schlagen. Und dann wäre die Saison ganz, ganz anders gelaufen. Aber sie sind halt auch irgendwie Siebter geworden in der regulären Saison. Also irgendwo da würde ich sie jetzt auch wieder drauf tippen. Und da können wir jetzt mal ein bisschen diskutieren. Mein letztes Playoff-Team ist nämlich nicht Dresden, sondern die Rockets. Da habe ich mal die Rockets-Fanbrille auf und du nicht. Letzte Saison, also die Rockets sind wirklich nicht gut gestartet, muss man sagen. Die erste halbe Saison war schon halbwegs unterirdisch, aber die sind ja gerade am Ende schon nochmal deutlich gekommen. Und die haben ja einen brutalen Transfersommer hinter sich. Und nach allem, was ich so sehen kann, ja, sie haben Erfahrung verloren. Also Savolein, die Bonk-Brüder, das ist halt schon so alles Berliner Urgesteine, die sicher auch sehr, sehr wichtig waren für die Mannschaft. Aber jetzt ja nicht mehr die allerkrasseste Rolle gespielt haben, was sportliche Leistungsträger angeht. Also das ist ja sowieso schon so ein bisschen übergeschwappt an die Generation Jordan sowieso, aber auch Weihrauch, so die Jungs, sag ich jetzt mal, der Coach bleibt, die haben, glaube ich, auch ganz gute Erfahrungen miteinander gebracht. Und die haben ja sowohl Transfers für die Breite, als auch wirklich ein paar richtig gute Jungs, scheint mir. Also der Jakob Matula aus Tschechien, der scheint einigermaßen gutes Niveau gespielt zu haben. Allein Gaffner kommt von Lauten, das ist auch kein ganz schlechter Verein aus der Schweiz. Dann gibt's die Fliegender Brüder. Der eine hat ja schon ein bisschen Erfahrung in Berlin, der andere glaube ich noch nicht, aber ist auch ganz guter Zocker. Anton Seehorst kommt, das ist wahrscheinlich so, abgesehen von der finnischen Riege, der beste Spieler von Potsdam, den sie hätten abgreifen können. Also ich habe das Gefühl, das ist eine mehr oder weniger neue Mannschaft. Und wenn sie den Flow, den sie Ende letzter Saison hatten, so ein bisschen mitnehmen können, dann wird das, glaube ich, wieder ein deutlich besseres Jahr für die Jungs.
Ja, ich würde es ihnen wünschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei Berlin nicht so ganz weiß, wo da so diese stabile Mitte ist. Aber vielleicht ist es genau der Grund, warum sie ordentlich spielen können. Ich meine, Malina ist ein super Trainer, ist ein extrem analytischer Trainer, hat letztes Jahr auch dadurch, dass er Zeit hatte, die Zeit hat er bekommen, die Mannschaft auch, glaube ich, taktisch gut weiterentwickelt. Was er nicht ist, er ist niemand, der die Mannschaft, glaube ich, so emotional gut aufladen kann. Und das meine ich jetzt nicht böse, sondern das ist eher, glaube ich, eine Aufgabe, die dann halt Spieler mitbringen müssen, die etwas Erfahrung haben, die stabiler sind, die eben so diesen festen Kern bauen können. Und da habe ich noch ein bisschen die Befürchtung, wer ist es denn da jetzt? Ist es ein Anton Weihrauch schon mit, wie alt ist er jetzt, 19, 20? Vini Jordan ist ein überragender Spieler, aber weiß ich nicht, ob er, was so diesen sozialen Umgang, ob er jetzt gereift ist, was war jetzt nicht immer so seine Stärke. Ich glaube, wenn solche Jungs begreifen, dass es jetzt darauf ankommt, dass sie so diesen Kit darstellen und dass sie sich einfach nicht mehr erlauben können, regelmäßig durch die Decke zu gehen, wenn es beim Training schlecht läuft, sondern dass die diejenigen sind, die diesen Takt vorgeben müssen und auch so ein bisschen diese mentale Stabilität überhaupt irgendwie erstmal mischen müssen. Wenn sie das verstehen, dann, glaube ich, hast du recht. Und wenn sie das nicht verstehen, dann wird das System nicht funktionieren und Berlin wird wieder gegen den Abstieg spielen. So würde ich, glaube ich, die Truppe zusammenfassen.
Ist auch das Team, bei dem ich am skeptischsten bin, ob sie es in die Playoffs schaffen. Aber mein Bauchgefühl sagt Stand jetzt ja. So, und dann haben wir noch die Playdown-Kandidaten. Ich husche da einmal kurz durch, dann kannst du auch wieder zwei, drei Kommentare dazu abgeben, gerne. Ich fasse mal München und Kaufering zusammen. Die sind für mich quasi gleiche Kategorie. Beides Aufsteiger. Bei beiden hat sich super, super wenig am Kader getan. Das ist natürlich auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite schwierig, wenn du eine Überraschung schaffen willst und in die Playoffs kommen. Für mich reicht das nicht. Also, ich will gar nicht sagen, München ist zu schwach, um in die Playoffs zu kommen oder Kaufering ist zu schwach, um in die Playoffs zu kommen. Aber es muss dann ja auch immer eins der anderen Teams es nicht in die Playoffs schaffen. Und ich tue mich schwer damit, zu sagen, die schaffen safe über irgendwie Team Y, X, Y, Z. Also dafür sind die für mich schon zu schwach besetzt. Klar, es gab in den letzten Jahren tatsächlich relativ häufig Teams, die dann, ich sag mal, zumindest auf die Playoffs geschielt haben. Aber wir haben es mit Schenefeld dann vor 2 Jahren ja zum Beispiel auch knapp nicht geschafft. Und der DFK Leipzig letzte Saison hat es geschafft, haben sogar noch viel weiter geschafft. Aber da muss man auch sagen, das war nicht genau die gleiche Mannschaft wie die Aufstiegsmannschaft. Ne? Also die sind aufgestiegen und haben sich dann schon nochmal finnische Verstärkung organisiert. Das ist jetzt ja scheinbar nach allem, was ich bisher weiß, ausgeblieben. Von daher würde ich sagen, München und Kaufering relativ klare Playdown-Teams für mich. Dresden, super schwierig einzuschätzen für mich. Also die, wenn du sagst, die Tschechen sind gut, dann glaube ich dir das, aber keine Ahnung. Also da gehen irgendwelche Tschechen, einige von denen haben aus meiner Sicht keine große Rolle gespielt. Michael Strachotter war eine Maschine letzte Saison. Also dass der geht und der wechselt ja auch zu Bohemians in die erste Liga. Also das zeigt ja schon, dass der ein bisschen was kann. Das glaube ich schwierig. Sie haben einen neuen Coach. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Ich blicke da nicht so ganz durch. Ich behaupte, das ist jetzt einfach mal die Saison, wo sie es nicht in die Playoffs schaffen. Habe ich die letzten Jahre aber auch schon häufig gedacht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die noch nicht fertig sind auf dem Transfermarkt. Also da kamen tatsächlich erst gestern, glaube ich, nochmal neue Meldungen raus, dass Ladiger und Richter die Saison nicht dabei sind. Keine Ahnung. Ich habe anhaltende Skepsis gegenüber Dresden, was die sportliche Performance angeht. Und die wird Saison für Saison nicht weniger. Und bei Schenefeld, ah, so leid es mir tut, aber ich habe sie die letzten beiden Saisons in den Playoffs gesehen. Sie haben es beide Male nicht geschafft. Diese Saison stehe ich sie nicht in den Playoffs. Vielleicht schaffen sie es dann. Ich würde sie gönnen. Also was den Kader auf dem Feld angeht, hat sich nicht so wahnsinnig viel geändert. Da gab es so ein, zwei Schönheits-OPs, sage ich jetzt mal. Also so kleinere Veränderungen, die eigentlich wahrscheinlich nicht super, super große Auswirkungen haben unterm Strich. Was mir wirklich Sorgen macht, ist die Torhüterposition. Also die hatten mit Kob und Mayberg eine der besten Torhüterpositionen in der ganzen Liga aus meiner Sicht, was auch ein richtig krasser Trumpf war, immer mal wieder in engen Spielen. Die sind beide weg. Und sie haben stattdessen jetzt Ben Mittler von den Baltic Storms, richtig, richtig guter Mann. Aber erstens noch jung und zweitens nur Zweitliga-Erfahrung. Also das, erste Liga schon nochmal eine andere Nummer. Und sie haben Bennett Rominski zurückgeholt, auch richtig, richtig guter Mann. Mhm. Aber der hat jetzt halt auch 2 Jahre lang kein Floorball gespielt. So, und unterm Strich sind das schon deutlich schwierigere Vorzeichen als letzte Saison aus meiner Sicht. Was noch ganz witzig ist, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, diese große Instagram-Ankündigung von dem ersten lettischen Spieler in Schenefelds R1-Historie, Christas Kampans. Da könnte man jetzt ja sagen, ja Moment mal, jetzt holt sich sogar Schenefeld irgendwie Zugänge auf dem Transfermarkt aus Lettland oder so. Da habe ich eine kleine Geschichte zu, wie es tatsächlich zu diesem Transfer gekommen ist. Ich darf die auch erzählen, habe ich extra gefragt. Und zwar, nee, das ist eigentlich kein so typischer Einkauf. Und zwar ist es so, dass einer der Jungs bei Schenefeld im Sommer bei Flaschenpost gearbeitet hat. Oder nicht nur im Sommer, ich glaube schon ein bisschen länger. Flaschenpost sagt vielleicht dem einen oder anderen, es ist so ein Getränkelieferant. Er hat da so ein bisschen gejobbt bei. Und da gab es irgendwie immer so einen Typen, der ist immer irgendwie morgens zur Arbeit gekommen, hat kein Wort gesagt, hat irgendwie 8 Stunden gebuckelt, also wirklich richtig durchgezogen und ist wieder nach Hause gegangen, so. Dann war ein bisschen merkwürdiger Typ und die sind dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen, so nach und nach, was teilweise wohl auch nicht so ganz einfach war, weil er sprach definitiv kein Deutsch und auch nicht wirklich gutes Englisch. Also ich weiß gar nicht, wie die sich verständigt haben, die beiden. Und irgendwann kam dann raus, ja, er ist ursprünglich aus Lettland, du weißt, wohin diese Story gehen wird. Und ist in Hamburg, glaube ich, wegen seiner Freundin, Frau oder sowas in der Richtung, die da einen Job hat oder studiert oder so, ich bin mir nicht sicher. Und dann haben sie irgendwann angefangen, über Hobbys zu sprechen und so. Und dann wurde gesagt, ja, spiel Floorball und so weiter und so fort. Und dann sagte er wohl, hä, das ist ja witzig, weil Floorball habe ich früher auch gespielt. Das war wohl irgendwie 2 Jahre her. Aber er hat wohl lettische erste Liga gespielt und war auch mal im Dunstkreis der lettischen U19-Nationalmannschaft. Und dann hat Kollege Meier von Schenefeld den einfach mal mitgeschleppt zum Training bei Schenefeld. Der hat wohl ein Training gemacht. Zum ersten Mal einen Schläger in der Hand gehabt, seit irgendwie 2 Jahren oder sowas. Und die Jungs haben direkt gesagt, der ist was für die erste Liga, den brauchen wir. Vor allem ist er wohl auch noch Rechtsausleger und Flügelspieler. Was wohl die Position ist, würde ich behaupten, wo Schenefeld in den letzten Jahren am schwierigsten, die größten Schwierigkeiten hatte, die zu besetzen, einigermaßen angemessen. Also ja, so kann es dann auch mal zu spannenden lettischen Transfers kommen. Großscouting wurde da nicht betrieben, würde ich behaupten.
Du, ich wiederhole ja immer gerne die Geschichte mit Frederik Azelius, der sich in Berlin beworben hat, ob er denn mitspielen darf und einfach 2-mal niemand auf seine E-Mail geantwortet hat und beim 3. Mal er in die 2. Mannschaft geschickt wurde und dann jemand verstanden hat, Jungs, ey, welcher Vollidiot hat ihn reingeschickt? Der Junge hat für Helsingborg Superliga gespielt, können wir bitte in die erste schicken? Und dann war es das ja, was es war. Ja. Gut. Ich glaube, dann haben wir es gut gescannt. Übrigens, wir versuchen natürlich auch viel mehr über solche Teamvorbereitungen auch herauszufinden. Und manchmal ist es nicht einfach. Ich habe auch noch geguckt, Renew Cup fand ja dieses Jahr mal wieder statt. Aber wenn du auf die Website gehst oder auf die Instagram-Seite, ist einfach nur ein unfassbar hässlich gemachtes KI-Poster und Informationen über die Ergebnisse gibt es irgendwo. Ich weiß gar nicht, ob es abgehalten wurde. Ich nehme mal an, ja, aber ohne Ergebnisse. Also nächstes Jahr vielleicht ein bisschen besser kommunizieren. So, das war's. Jetzt müssen wir noch die Damen machen, mein Freund.
Korrekt. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ich habe gerade schon so viel gelabert. Fang du mal an.
Okay. Ich gebe vor, also mein Favorit es ist Leipzig. Beim Challenger habe ich tatsächlich nur ein Team, das ist Dümpten. Dann habe ich Mittelfeld, Weißenfels, Bonn, Wernigerode, Hamburg. Und dann habe ich unten Berlin, Chemnitz. Wobei ich das Gefühl habe, dass Berlin dieses Jahr öfters in diesen mittleren Raum durchstoßen wird. So.
Okay. Sind wir, glaube ich, einigermaßen auf einer Wellenlänge. Ich habe es ein bisschen ähnlich. Also ich habe die Kategorien Titelkandidaten, Halbfinalteams und Rest. Titelkandidat ist nur der MFC Leipzig. Da gab es ein, zwei Leute, die ihre Karriere beendet haben, aber haben ja auch irgendwie aus irgendeinem Grund eine krasse finnische Spielerin dazu geholt. Und Lilly Fiedler von den Red Devils Wernigerode. Also die sind wahrscheinlich mindestens genauso gut wie letzte Saison. Eher besser. Und wenn die nicht die holen diese Saison, dann weiß ich auch nicht. Dann muss es irgendein Verletzungspech oder so zu tun gehabt haben. Dann Kategorie Halbfinalteams sind für mich Dümpten, Bonn und Hamburg. Dümpten praktisch unverändert im Vergleich zur letzten Saison. Ich glaube, da hat sich tatsächlich gar nichts getan, bis auf ein Karriereende oder sowas. Also die werden sicherlich auch wieder einen guten Job machen. Ich glaube nicht, dass sie am FC Leipzig schlagen. Bonn wird, glaube ich, besser sein als letzte Saison. Ich könnte mir vorstellen, dass es denen auch ganz gut tut, dass Kollege, wie heißt er denn? Janni Justi jetzt nur noch Headcoach bei den Damen ist und Damen-Nationaltrainer, aber halt nicht mehr diese Doppelvereinsbelastung hat, dass er auch noch die Herren coachen muss. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass die ein bisschen besser sein werden als letztes Jahr oder dass sie also ähnlich gut zumindest wieder irgendwie ins Halbfinale vorstoßen. Hamburg wird voraussichtlich deutlich, deutlich schwächer sein. Also das ist, glaube ich, eine der bittersten Transferphasen, sag ich jetzt mal, irgendeines Teams, das ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also die haben ja wirklich so viel Substanz verloren und auch richtig Qualität. Trotzdem glaube ich, dass es reichen wird, um ins Halbfinale zu kommen. Also ich glaube auch diese zweite Riege bei Hamburg, die jetzt quasi hervortreten und in die Rolle der ersten Riege treten wird müssen, wird, glaube ich, einen ganz guten Job machen. Und ich denke, die werden ins Halbfinale kommen. Und dann, ja, Wernigerode hat ziemlich Adern gelassen. Also da sind ja alle drei Top-Talente, Tropschuk, Siebenbeck, Fiedler weg. Die werden, glaube ich, wieder einen ganz guten Job machen, aber ich glaube nicht, dass sie das einigermaßen kompensieren können. Ich vermute, die werden dann irgendwie ins Viertelfinale kommen. Genauso wie Weißenfels. Bei Weißenfels könnte ich mir auch vorstellen, je nach Matchup, dass es bis ins Halbfinale geht, aber ich glaube eher nicht dran. Und dann habe ich, wie du schon sagtest, quasi Berlin auf Platz 7, besser als letzte Saison, wahrscheinlich sogar deutlich besser, aber wird Platz 7 bleiben und Chemnitz auf Platz 8. Ja, aber also wie gesagt, wenn Leipzig nicht Meister wird und Bonn bzw. Dümpten nicht Vizemeister, dann wird das am Ende eine überraschende Saison gewesen sein. Alles andere würde mich wirklich extrem irritieren. Oder was heißt irritieren? Wundern, würde ich behaupten. Und ich habe das Gefühl, bei den Damen sind auch die Kräfteverhältnisse wirklich extrem festgeklopft. Also wer am Ende wo einlaufen wird.
Dann gehen wir über in unseren letzten Part. Heute ist es eine lange Sendung, fast schon Joe Rogan'sche Verhältnisse. Aber wir haben es versprochen, deshalb gehen wir da durch. Und das können wir letztendlich wirklich ganz locker auslaufen lassen. Und zwar hatten wir ja in der letzten Folge eine Episode gemacht, wo wir vorstellen wollten, was sind so die neuen Technologien. Und ihr wisst, es gab mal eine Zeit, da gab es viel, viel, viel wilderes Zeug, als was es heute gibt. Und als ich so ein bisschen recherchiert habe, was gibt's in den neuen Kollektionen, da bin ich relativ schnell eingenickt und dachte mir, vielleicht wäre es spannender zu gucken, was für crazy Stuff es in der Vergangenheit gab. Und wir haben das angesprochen und ihr seid auch besonders hilfreich, wenn es darum geht, die Todessünden der Vergangenheit irgendwo auszugraben. Und wer sich gemeldet hat, war Philipp Hamann. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie der Typ diese Daten und warum er sich das irgendwann abgespeichert hat. Aber er hat mich wirklich wunderbar versorgt mit allen möglichen Bildern der Vergangenheit und allen möglichen verrückten Erfindungen. Und was wir machen werden ist, auf unserem Instagram-Account findet ihr auch Bilder aller dieser Sachen, über die wir jetzt reden werden. Und ich habe ja die Bilder so ein bisschen in unsere Shownotes reinpassiert. Und Tillmann, ich würde da einfach durchwandern und diese wahnwitzigen Ideen einmal durchgehen. Also ich fange mal mit den Zone Envy Schlägern an. Das muss jetzt mittlerweile, 12, 13, 14 Jahre, vielleicht sogar länger her sein. Oh, du weißt Bescheid. Erzähl.
Ich glaube, der Zone Envy war entweder mein erster oder mein zweiter richtiger Flowball-Schläger. Und mit richtiger Flowball-Schläger meine ich, wenn du anfängst, Flowball zu spielen, dann kaufst du irgendeinen. Nee, da kaufst du ja irgendeinen. Also, ich hatte keine Ahnung. Mein erster Flowball-Schläger war, glaube ich, einer von Kahu. Die Marke gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. Und dann, lukrativeres Business. Naja, dann dachte ich so, ich brauche jetzt irgendwie mal einen richtigen Schläger. Ich glaube, ich hatte noch einen dazwischen. Aber ich glaube, das war der erste Schläger, genau wie du schon sagtest, für den ich, beziehungsweise damals meine Eltern, ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen haben. Der war so silberweiß und der sah schon richtig geil aus. Aber er hatte halt Löcher im Schaft.
Ey, größte Enttäuschung meines Lebens, weil in der Saison davor, kann ich mich erinnern, hatten wir ja den berühmt-berüchtigten Schweizer Trainer Roland Fuss da. Das ist eine Geschichte für sich selbst. Jedenfalls hatte er uns damals ausgerüstet, bis er irgendwann im Nirvana verschwand und wir brauchten einen neuen Sponsor. Und ich habe damals ganz, ganz große, dicke Lobbyarbeit für Unihockey Shop und für Zone gemacht, weil ich in der Ankündigung wusste, dass sie diese Schläger rausbringen und die sahen so geil aus. Es war so richtig schön, alles so metallic, ja, golden oder blau oder was auch immer, so richtig nice gemacht. Und sie hatten im Schaft Löcher. Also da waren einfach so diese langgestreckten Löcher drin. Und ich dachte mir, ah, cool, die sind vielleicht dann dadurch irgendwie leichter oder sowas. Die Idee war aber nur, dass im Grunde so die Luft irgendwie durch diese Löcher wahrscheinlich so durchwandern kann und dein Schläger sich einfach mit weniger Widerstand nach vorne bewegt. Was natürlich totaler Unsinn ist, weil dort natürlich viel, viel weniger Widerstand sowieso an dieser Spitze dieses Schafts ist und du insgesamt mehr Material verbrauchen musst, also mehr Außenfläche. Ja. es ist nicht wie so eine Scheibe Käse, wo einfach was fehlt, sondern im Gegenteil. Du musst halt innen drin die Löcher auch irgendwie herumbauen und diese Schläger waren einfach arschschwer. Also das war, ich habe die in die Hand genommen und ich kann mich bis heute dran erinnern, dass ich dachte, oh fuck, mit dem wirst du nicht spielen. Und also wirklich, wirklich krass. Also war damals eine relativ große Enttäuschung, als die Dinger rauskamen.
Man muss allerdings sagen, man denkt dann ja häufig so, ist ja voll Bruchgefahr mit den Löchern und sowas. Ja, meiner ist auch irgendwann gebrochen. Aber die sind, glaube ich, nie da gebrochen, wo die Löcher sind. Weil, wie du schon sagtest, tendenziell ist das Material an den Stellen, wo die Löcher sind, ja stärker. Da ist ja mehr klar. Material.
Ja, absolut. Unihoc hat sich mehrmals an den Griff, ich will nicht sagen Griffbändern, aber an den oberen Hälfte des Schafts vergriffen, wortwörtlich vergriffen, könnte man sagen. und zwar, das eine war die Triangle Technology. Die Triangle Technology war, dass das Griffband war weder rund noch oval, sondern es war einfach dreieckig. Und ich kann mich erinnern, dass ich das damals in die Hand genommen habe. Und das Problem ist einfach, dass beim runden Griff kannst du ja immer so ein bisschen Millimeter adjustieren, ne? Greifst du ein bisschen mehr nach rechts, brauchst du ein bisschen mehr nach links. Du kannst mal so den Schläger so ein bisschen in deiner Hand rotieren lassen. Und am Ende greifst du immer fest zu. Bei diesem Triangel war das praktisch unmöglich. Also du warst da, es hat immer gedrückt, es hat praktisch wehgetan, diesen Schläger zu halten.
Ja. Wobei, man muss ja sagen, es war ja nicht nur der Schaft, also es war ja der ganze Schläger war dreieckig, von oben bis unten. Und das haben sie ja auch irgendwie versucht damit zu erklären, von wegen, naja, da wo du halt wo du quasi zwei von den drei, also ne, die lange Seite vom Dreieck hast, da biegt er sich anders als bei den kurzen Seiten und so. Auch das ist natürlich viel besser für härtere Schüsse und so. Ich glaube, die Triangle-Technology, wir sind jetzt nicht chronologisch unterwegs, war, glaube ich, tatsächlich eine der letzten Sachen, die sie rausgebracht haben. Und das hatte ich das Gefühl, war so ein bisschen der letzte Hilfeschrei. Wir haben noch mal was Neues rausgebracht. Das ist das Letzte, was uns eingefallen ist. Und ich glaube, danach war es größtenteils durch mit komischen Technologien. Und das war, glaube ich, auch die eine Sache. Bei anderen Technologien hat man sich ja immer noch so gedacht, ah ja, das könnte tatsächlich Sinn machen, weißt du? Aber ich glaube, als das auf den Markt gekommen ist, waren alle so, okay, das ist wirklich Quatsch. Das brauchen wir nicht.
Dann hat mir Philipp noch einen Screenshot geschickt, wo ich oben so ein bisschen identifizieren kann, dass es aus dem Januar, 26. Januar 2010 ist. Also keine Ahnung, das ist ja so eine Zeit im Jahr, wo eigentlich keine neuen Technologien rauskommen. Aber jedenfalls ist es der Katalog. Also es wird wahrscheinlich 2009, 2010 gewesen sein. Und da hat Unihoc so eine ganze Reihe an Technologien auf eine Seite gepackt. Und es ist wirklich, im Grunde, es ist eine Hall of Shame, könnte man sagen.
Sechs verschiedene
Technologien, wo dich bei jeder fragst, was habt ihr geraucht, als ihr das entworfen habt? Ich wurschtle mal so wild rum. Das eine ist die Pistol-Technologie. Da war das Griffband oben, hatte so eine leichte Anwinkelung und es war so, als würdest du im Grunde eine Pistole halten. Ne? Also das Griffband, das brach so ein bisschen unten weg, war so ein bisschen angewinkelt. Dann gab es hier so die, das ist total verrückt, TWS, gab es da eine Two-Way-System, war, ich beschreibe es mal auf Englisch, with waves along the lower part of the shaft, gives a harder flex on the forehand side than on the backhand side. Also im Grunde sollte dein Schläger sich auf die Vorhand anders biegen lassen als auf die Rückhandseite. In der Idee ganz interessant. Ich glaube nicht, dass es so einen großen Unterschied gemacht hat. Vor allen Dingen wieder, du hast da irgendwie so Bubbles drin, also aber nur auf der einen Seite, im Gegensatz zum Double Bubble Shaft, der über die obere Hälfte im Grunde zwei große Bubbles hatte. Und diese Bubbles sollten dazu führen, dass im Grunde diese Verlagerung dieses Flex, also dieser Spannung des Schafts, eine andere war. Da bringe ich mal kurz auch eine andere Marke noch rein. Das hatte ja auch irgendwann mal ein Salming gebracht. Die hatten diesen Kickpoint. Also Kickpoint war so ein bisschen ähnlich gedacht. Du hattest der Schaft, der normalerweise gerade ist, hatte plötzlich unten so eine Delle. Als wäre von rechts irgendwie so ein Volvo irgendwo in Göteborg gegen den Schaft gefahren und war im Grunde eingedellt. Und das sollte dazu führen, dass im Grunde der Schläger unten mehr Spannung drin hat, weil er im Grunde nicht so ausgestreckt ist. In Wirklichkeit hatte das aber auch noch dazu geführt, dass du unglaublich schlechte Ballkontrolle hattest, ne? Weil wenn dieser Schaft nicht gleichmäßig verteilt ist, bewegt sich auch diese sogenannte Propriozeption, also dieses Fühlen des Endes, anders. Und dadurch konntest du den Ball viel, viel schlechter fühlen. Boah, was haben wir noch hier?
Jan, kannst du, wenn wir schon über Double Bubble reden, kannst du ergänzend den ersten Satz vorlesen, der das Ganze beschreibt? Ah, ja. Nee, nicht bei Double Bubble, bei Curve. Curve ist das nächste, was kommt.
Genau,
da Curve, möchte ich, dass du bitte den Curve ersten nächst, Satz vorlesen.
Nächste Sünde, Curve. Also nur kurz beschreiben, muss ich nicht beschreiben, ich lese nur den Satz. This world sensation is yet another fantastic invention by Unihoc.
So gut. Wobei man, da muss man jetzt fairerweise einhaken und muss sagen, Curve ist ja die eine Technologie, die sich durchgesetzt hat und die auch irgendwo ein bisschen Sinn macht. Also kann man sich jetzt drüber streiten, es gibt immer noch Spieler, die sagen, nee, Curve ist der letzte Quatsch, aber Curve ist die eine Technologie, wirklich die einzige, die du nach wie vor kaufen kannst und die auch nach wie vor gespielt wird und die auch aus meiner Sicht irgendwo eine Daseinsberechtigung hat. Die haben das natürlich viel zu weit getrieben. Also es gab ja früher Curve 1,5, dann gab es, glaube ich, Curve 3,0. Das war ja quasi immer der Grad der Biegung. Wer nicht weiß, was Curve ist, ist im Prinzip, du hast keinen geraden Schläger, sondern dein Schläger ist so ein bisschen gebogen. Und dieses 3,0 war dann eben der Grad der Biegung. Und die Biegung war aber nur auf dem unteren Ende, quasi unterhalb vom Griffband. Und dann gab es ja irgendwann noch, haben sie Curve ja komplett ausrasten lassen und haben irgendwann diese Bow-Schläger rausgebracht, die dann irgendwie 4 oder 5 Grad Biegung drin hatten und wo einfach der ganze Schläger krumm war. Und der Hintergrund, weshalb Curve manchmal ein bisschen Sinn machen kann, ist, zum einen schießt man damit angeblich ein bisschen härter, vor allem hast du aber ein bisschen anderen Schusswinkel. Und wenn du einfach aufgrund deiner Schlägerlänge, deiner Körperproposition, was auch immer, ein bisschen Schwierigkeiten damit hast, hoch zu schießen, also es gibt so Kandidaten, die können einfach irgendwie wirklich nur flach schießen und keiner weiß warum, dann kannst du den Curve-Schläger besorgen, dann geht der Ball plötzlich in die Winkel. Also theoretisch kann man das machen, bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, die meisten Curve-Schläger, die es mittlerweile noch zu kaufen gibt, haben halt irgendwie 1,5 oder 2 Grad und mehr nicht. Weil wenn du mit so einem Bow-Schläger gespielt hast, dann müsstest du dich wirklich anstrengen, den Ball überhaupt noch auf eine Höhe schießen zu lassen, wo er irgendwie relevant ist, das Tor zu bedrohen und nicht irgendwie knapp unter die Hallendecke segelt. Deshalb Bow wurde auch relativ schnell wieder abgeschafft. Aber bei Curve muss man vielleicht der Fairness halber einmal sagen, das ist das eine, was so ein bisschen Sinn gemacht hat.
Wir bewegen uns langsam rüber hin zu den Kellen, weil die Kellen, die haben natürlich auch einiges. Also eine Sache kann ich mich erinnern, ich hatte mal auch so einen Canadian-Schläger und da konntest du dir in die Kelle rein so Pads reinlegen. Also du hast die Kelle gekauft, einen Schläger, und dazu gab es so Plastik, so kleine Polsterchen, die konntest du so in die Kelle so reindrücken und dann war die irgendwie mehr gepolstert. Ziemlich beschissen. Aber was ich sagen will ist, und das schließt so ein bisschen an diese Geschichte, die du jetzt erwähnt hast mit diesen gekurften Schlägern und diesen Technologien. Das Problem war, die Marken mussten immer wieder mit diesen Kaufanreizen kommen, ne? Also wir haben jetzt irgendeine neue Technologie, das Ding hat jetzt ist gefirmt wie ein S oder hat da irgendwie Double, Triple Whopper Bubble drin. Die Sache war die, aber diese Ambassador, die du hattest, die mussten natürlich mit diesen Schlägern spielen, weil sonst kriegst du es nicht verkauft. Die Sache war aber, keine Sau wollte mit den Dingern spielen. Die besten Spieler haben dann einfach immer wieder mit diesen geraden Schlägern gespielt. Und deshalb musste man dann irgendwann übergehen, dass man gesagt hat, okay, wir vermarkten jetzt weniger dieser Schäfte, wir gehen so ein bisschen mehr in das Thema Kellen. Ja? Also wir verlassen uns ein bisschen mehr auf Kellen. Und wo das aber zusammenkam, war die Geschichte, als Salming seinen Sniper-Kelle gebracht hat. Die Sniper-Kelle ist, glaube ich, historisch.
Habe ich übrigens auch gespielt.
Oh Gott. Die Sniper-Kelle haben zwei Menschen auf der Welt gespielt. Also drei weiß ich jetzt, Tille auch. Die anderen zwei waren Fredrik Jurling, überragender Center-Spieler der schwedischen Nationalmannschaft. Aber er war wirklich der Einzige, der sie gespielt hat. Also auf ihn war sie irgendwie, ich muss sich vorstellen, das war so eine Kelle, die war so ein bisschen von der Fläche her kleiner als andere Kellen gestreckt. Und sie hatte so ein, ich glaube, Two-Rail-System hieß das. Sie hatte so gestreckte, so zwei, ja, Schienen irgendwie. Sollte das so wirken, dass der Ball irgendwie von der Kelle einfach so ein bisschen gerader nach vorne gelenkt wird zum Tipp und dann irgendwie besser nach vorne geht. Also niemand konnte mit dem Ding spielen. Die dritte Person, die damit gespielt hat, war Gunnar Pause, Scharfschütze vom Dienst beim SSC Leipzig, der auch noch Jahre danach, weil man hat relativ schnell bei Salming verstanden, oh fuck, das ist Problem, wir haben davon noch irgendwie 10.000 Stück auf Lager, wir werden das los, niemand will das spielen. Irgendwann wurde das Ding verschenkt, so schnell wie möglich eingestampft. Gunnar Pause hatte aber noch jahrelang bei Salming immer wieder angefragt, du Leute, habt ihr da noch irgendwo Sniper-Kellen rumliegen? Hatten wir meistens immer noch, weil niemand wollte das Ding kaufen. Und damals wurde auch dieser Sniper-Schläger verkauft und ich habe hier vor mir, das ist einfach so gut, so ein Ad-Banner, mit allem, was du auf so einem Schläger haben konntest. Und zwar heißt dieser Schläger Sniper Booster Kickzone. Der hatte diese unfassbar schreckliche Kelle. Der hat den Kickzone, also diese eingedellte untere Teil des Schafts. Und er hatte Booster Zone. Und Booster Zone war, dass du oben, ja, man kann das im Grunde wie diese Bubbles nennen. Also nochmal dreifach verstärkte obere Hälfte des Schafts. Also das Ding war unspielbar. Das ist so, als würdest du einen Lamborghini nehmen und du würdest damit irgendwie so eine Rallye Dakar fahren wollen. Du fährst einfach in die erste Kurve, da ist ein Stein und irgendwie zerteilt dir irgendwie dein Ding in zwei Hälften. Also das Ding war unspielbar, wurde aber, glaube ich, für 180 Euro, das waren damals im Grunde die heutigen 300 Euro, verkauft, weil jede Technologie an einem Schläger waren immer gefühlt 20 oder 30 Euro mehr.
Ja, dazu kann ich dann eine witzige Anekdote erzählen, weil ich habe nicht genau diesen Schläger gespielt, aber er war sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, er hieß nicht Sniper Booster Kickzone, sondern Sniper Kickzone Tip Curve. Ja, also ich hatte dann auch noch Tip Curve. Ich hatte auch noch einen ganz, ganz kleinen Curve drin, ich glaube mit 1,0 Grad oder sowas, und das war nur unten auf den letzten so 15% vom Schläger oder so, war der Schläger auch nochmal gebogen. So, und ich muss ein bisschen weiter ausholen. Also zum einen kann man natürlich daran erkennen, dass diese Sachen teilweise funktioniert haben. Also bei so jungen, ambitionierten Floorball-Spielern, die keine Ahnung von nix haben, die haben dann gesagt, boah, geiler Schläger, der heißt Sniper, damit bin ich bestimmt eine Maschine, muss ich mir holen. Das war, glaube ich, mein letzter richtig hochpreisiger Schläger, in den ich investiert habe. Übrigens schon ich selber, nicht mehr meine Eltern, muss man ergänzend sagen. Ich glaube, den habe ich mir selber gekauft. aber es gibt ja auch so zwei verschiedene Schulen, habe ich das Gefühl, beim Floorball. Es gibt die eine Schule, die sagt, der Schläger ist komplett egal. Wenn du ein guter Spieler bist, dann kannst du auch mit einem Bambusstock spielen und dir da unten irgendwie, weiß ich nicht was, ein Küchenschneidebrett dran machen, dann bist du trotzdem eine Maschine. Und es gibt die andere Schule, die sagt, der Schläger ist alles. Es macht einen unfassbaren Unterschied, ob ich da die Player oder die Player Plus Kelle dran habe und ob ich die ein bisschen gebogen habe oder nicht gebogen habe oder extrem gebogen habe. Und ich habe das Gefühl, beides ist so ein bisschen richtig. Also der Schläger spielt schon eine Rolle, aber jetzt teilweise keine riesige, bis ich dann irgendwann mal tatsächlich im Training, das war der einzige Schläger, den ich je aus Frust kaputt gemacht habe, irgendwann im Training, ich glaube, ein 1 gegen 0 Konter gelaufen bin, im Training, den gnadenlos verschossen habe, so schnell unterwegs war, dass ich quasi so ein bisschen Auslaufzone ums gegnerische Tor gemacht habe, bevor ich wieder ins Backchecking gegangen bin. Beim ums Tor laufen den Schläger aus Frust gegen den Pfosten geballert habe. Und als ich dann das Backchecking beendet hatte und bei mir in der Hälfte wieder angekommen bin und meinen Schläger angeguckt, habe ich festgestellt, oh, der Winkel oben ist doller, als er vom Tipkopf vorgesehen ist. Schläger kaputt, ich mich geärgert, dass ich ihn kaputt gemacht habe, war dumm von mir, hätte ich nicht machen sollen. Schläger weggepackt, anderen Schläger geholt von irgendjemandem. Ich glaube, es war irgendwie ein Unihawk-Player plus Rechtsausleger. Wir hatten nicht so viele Rechtsausleger. Das war der eine Schläger, der irgendwie gerade rumlag und spielbar war. Und ich war die letzte halbe Stunde vom Training so viel besser als die erste Stunde. Ja, also ja. So es ganz ist ja nicht was so, dran ist da schon, dass die Schläger teilweise eine gewisse Rolle spielen.
Ja, sicherlich tun sie das und man muss auch sagen, dass sich die Schläger in den vergangenen, ich würde sagen so 10 Jahren extrem auch angeglichen haben. Ne? Also die dadurch, dass diese verrückten Technologien weggefallen sind, alles eher so gerade Schäfte sind mit großen Kellen, eher weniger konkav, also eher gerade, eher flach, dass du das dir im Grunde auslegen kannst, wie du willst. Und die großen Unterschiede sind im Grunde weg. Was natürlich schade ist, weil uns dadurch Highlights verloren gehen, wie die legendären Fatpipe Kellen Ork und Wiz. Und man sagt ja heute, ja, heute könnte man sowas nicht mehr machen. Das ist sehr gut möglich. Fatpipe hat sehr, sehr coole Kellen gemacht. Also Ork, das war so eine schöne, großflächige Kelle. Nur aus irgendeinem Grund, und man weiß ja, Fatpipe hat immer so ein bisschen, also so ein bisschen verrückte Designs und die Farben waren anders, die Motive waren seltsam, irgendwie so, weißt du, so wie Finn manchmal sind, ne? Wenn sie ein bisschen zu viel Lakritze gegessen haben, dann kommen sie irgendwie mit verrückten Ideen und das haben sie dann regelmäßig gemacht und zum Beispiel die Ork-Kelle, die hatte so einen eingravierten oder so einen ausgestanzten, da war so ein Loch in der Kelle, Nachtfalter. Warum auch immer Nachtfalter? Was sie aber auch hatten, sie hatten die sogenannte Whiz-Kelle und in der Whiz-Kelle war einfach die Silhouette einer halbnackten Frau drin. Also sie nannten sie, glaube ich, Fat Lady. Ich hatte die Kelle tatsächlich auch. Nicht wegen der Silhouette der halbnackten Frau. Ihr könnt es euch bei Instagram anschauen, wie das aussieht. Die legt und reckt sich da so ein bisschen in der Kelle. Sondern weil es einfach wirklich eine saugeile Kelle war, diese Whiz-Kelle. Und dieser Schläger einfach nur noch dieses Ding drin hatte. Aber Fatpipe hatte ziemlich viele verrückte Sachen. Die haben, glaube ich, irgendwann mal hatten sie eine Kollaboration mit Angry Birds. Dann hatten sie so mal so ein Griffband, wo so oben hattest du so ein Teppich drauf. Das heißt, wenn du schwitzt, ja, kannst du dir direkt auf der Kelle, ja, auf dem im Griffband im Grunde einen Schweiß abwischen. Das war an sich nicht schlecht, nur wiegt natürlich dann dieser obere Teil irgendwann mit dem Schweiß vielleicht 25 Gramm mehr, was irgendwie auch nicht im Sinne des Erfinders ist. Also verrückte Dinge haben die da gemacht, die Finn. Und ich glaube, zum Abschluss kommend, woran ich noch denken musste, waren diese ganz seltsam versteiften Unihawk-Kellen. Das muss jetzt aber wirklich auch schon irgendwie so 15, 16, 17 Jahre sein. Die Kellen waren, Weißenfels konnte damit natürlich immer großartig spielen. Und ich glaube, Sascha Herlt hat sich davon irgendwann mal 20 aufs Lager gelegt und gesagt, wenn ich die letzte gebrochen habe, dann höre ich auf mit Floorball. Bei denen habe ich noch jahrelang, als die Dinger, glaube ich, gar nicht mehr verkauft werden durften, vielleicht, weiß ich nicht, immer noch mit diesen seltsam gekrümmten und es sah so aus kleineren Unihawk-Kellen gesehen. Aber bei Weißenfels war das ausreichend gut, um Serien- und Rekordmeister zu werden. Also offensichtlich hat sich an der Kelle gelegt, würde ich sagen, dass ich damit nicht klar kam.
Ja, diese ganzen Evo-Dinger und so und wie alle hießen. Ja. Und das ist wirklich komisch, weil in den letzten Jahren ging es ja, das ist vielleicht so ein Trend, den man aber aufgreifen könnte. Die Flächen, die Kellen sind ja alle so groß geworden, wie es geht. Ne? Also egal, was für eine Kelle du dir kaufst, die sind quasi alle total nah am Maximalmaß, was eine Kelle haben darf. Jetzt nicht bis auf die letzte Ecke, damit es noch ein bisschen nach was aussieht, aber auf jeden Fall so hoch und so lang, wie sie sein können. Und diese Evo-Kellen sind wirklich alle super, super klein. Also wenn man sich da mal Bilder von anguckt, im Vergleich zu den Kellen, die mittlerweile gespielt werden, das ist wirklich merkwürdig, wie das aussieht.
Ja, gut. Das war unser historischer Ausflug. Sollten wir noch irgendwas verpasst haben, schickt uns bitte sehr, sehr gerne nach, weil es ist eigentlich schade, dass diese bunte Floorball-Historie in letzter Zeit so ein bisschen abnimmt. Auch dadurch letztendlich, dass es weniger Floorball-Marken gibt. Eigentlich könnte man sich denken, wenn sich Floorball weiterentwickelt, kommt was dazu. Aber einige sind pleite gegangen. Die dazugekommen sind, wie Oxdog, die ist schön, dass es sie gibt. Aber sie sind halt auch nicht mehr so experimentierfreudig, wie es früher mal der Fall war. Vielleicht.
Aber wobei, da kann man ja tatsächlich, wenn du sagst Oxdog, eine Sache kann man da noch ergänzen, und zwar hat Oxdog, ich glaube, damit haben die sich tatsächlich Rang und Namen gemacht, hatten doch eine Zeit lang diese Technologie.
Achso.
Ja, One Piece gab es zum einen, genau, aber auch diese Geschichte, wo du dir Gewichte in den Schaft schrauben konntest.
Oben. Oh ja. Oh, das hätten wir fast vergessen. Ja, stimmt.
Also Oxdog hat einen Schläger rausgebracht, da konntest du quasi oben diese Kappe, konntest du abschrauben und dann konntest du da so Metallscheiben reinlegen und dann war dein Schläger schwerer. Und das war gar nicht so unerheblich. Ich glaube, das waren bis zu 20 Gramm oder so am oberen Ende. Also das ist dann halt schon irgendwie 10-15% Schlägermasse, je nachdem, was du für einen spielst.
Ja, dazu muss man nämlich jetzt auch sagen, weil also das Gewicht deines Schlägers, das kann sich auch extrem unterschiedlich anfühlen, je nachdem, wie dieser Schläger ausbalanciert ist. Und natürlich nicht nur der Schaft, sondern letztendlich auch, wie gewichtig dann auch die Kelle ist. Und manchmal, wenn du jetzt deinen Schläger auf deinen Finger irgendwie balancieren lässt, dann ist er viel weiter rechts oder viel weiter links als vielleicht ein anderer Schläger. Und das konntest du im Grunde dadurch nochmal so ein bisschen nachkorrigieren. Und wenn du jetzt irgendwie so ein rustikaler Verteidiger warst, war es ja eigentlich auch egal, wenn da nochmal 20 Gramm mehr drauf waren. Also das, glaube ich, kommt noch dazu. Und weil wir es vorhin angesprochen haben, das haben wir aber auch in der letzten Folge kurz, glaube ich, erwähnt, waren diese One-Piece-Schläger. Das war, glaube ich, Salming und Oxdog hatten mal kurz die Idee, sie machen einfach einen Schläger aus einem Stück. Und dann meinte jemand, ist doof, weil erstens ist dann alles im Grunde dieses scharfe, sind das diese ganz, ganz scharfen Carbonfasern. Wenn, also das heißt, wenn der Schläger bricht, dann kannst du im Grunde vier Leuten irgendwie die Halsader aufschneiden. Das war irgendwie der erste Fehler. Und das zweite war, im Moment, wo im Grunde deine Kelle bricht, kannst du dir einfach einen neuen Schläger kaufen, ja, weil im Grunde dadurch auch der Schaden erledigt ist.
Ja. Also, und Fun Fact, One Piece Schläger waren teurer als nicht One Piece.
Ja, oh Arsch, teuer waren die. Das war irgendwie 400 Euro hat es irgendwie damals gekostet. Weil das Ding war auch irgendwie so, weißt du, so silbern glänzend, irgendwie so beleuchtet, als wäre das irgendwie ein Artefakt, was irgendwie die Außerirdischen hier irgendwo liegen lassen haben. Aber war im Grunde auch nur die dümmste Idee, die es gab. Aber so ist es. Schön. Schön so, dass man was davon erzählen kann.
So, dann sind wir einmal durch die ganze Technologie, würde ich sagen.
Ja.
Schreibt uns gerne, wenn wir welche kurz vergessen haben.
Ist
wirklich gut. Schreibt uns gerne, wenn wir welche vergessen haben. Dann reichen wir das noch nach. Wir glauben, dass wir alle aufgegriffen haben. Über ein, zwei hätte man wahrscheinlich auch länger sprechen können. Ich glaube, wir haben alles abgegriffen, was irgendwie einigermaßen relevant war. Wenn nicht, schreibt uns gerne. Unsere nächste Folge kommt, wenn alles gut läuft. Wie gesagt, ich bin immer noch am Reisen. Am 2.10. Wenn es nicht so gut läuft, am 9.10. Also eins von beiden werden wir hoffentlich einhalten können.
Also, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Saisonstart, der ja jetzt auch in den Bundesligen ansteht und auch vermutlich bald in den anderen Wettbewerben. Genießt die Zeit. Der Sommer ist vorbei. Strengt euch an. Gebt uns eine ordentliche Bewertung, wenn möglich 5 Sterne, wo ihr es noch nicht gemacht habt. Packt uns in euren WhatsApp-Verteiler, damit auch eure Kolleginnen und Kollegen von uns wissen. Und habt einen schönen Herbstanfang. Macht's gut.
Bis dann. Ciao.